Hallo da draußen. Die eine Seite von euch wird jetzt ganz vertraut sein und ja, das ist die Stimme, die ich hier erwartet habe. Die andere wird sich jetzt vielleicht ein bisschen wundern, wo sind denn die Leute, die ich normalerweise hier irgendwie höre? Haha, ausgetrickst. Denn dies hier ist ein Crossover-Event. Marvel-DC. Also ich würde auch mal sagen, das sind so Marvel und DC der deutschen Podcast-Szene.
Ja, wir sind der Suicide Squad Kill the Justice League der deutschen Podcast-Szene.
Ja, so würde ich es am besten beschreiben. Dann haben die Leute auch direkt die richtige Erwartungshaltung. Aber genau, wir haben ein kleines Crossover-Event, nämlich einmal zwischen dem, also quasi unserem Horrorspiel-Podcast Ink Ribbon Radio und dann eben auch nochmal mit dem anderen besten deutschen Spiele-Podcast, nämlich beziehungsweise Hooked FM, euer Podcast. Und da möchten wir jetzt im Laufe der nächsten Zukunft, ich weiß jetzt nicht, ob wir direkt irgendwie ein festes Upload-Schedule versprechen wollen, direkt schon in der ersten Ausgabe, besser mal lassen und dann die Leute positiv überraschen. Mhm. Wir möchten nämlich die komplette Saw-Reihe besprechen und mit wir meine ich eben einmal mich natürlich, Björn von Ink Ribbon und den großartigen, famosen, fantastischen und hoffentlich sich nicht am Bein absägenden Robin.
Guten Tag, hallo, ich freue mich sehr hier zu sein.
Du bist, also wir hatten, das ist so ein bisschen daraus entstanden, weil wir hatten vor einiger Zeit mal generell einfach so gesprochen. Ich glaube, das war, als wir irgendwie Powerwash Simulator oder so gespielt haben. Und während wir dann Bikini Bottom gereinigt haben, kam irgendwie so Saw 10 als Thema auf.
As it does, ja, ja.
Und da habe ich dann erfahren, dass du riesiger Saw-Fan bist. Mhm. Und dann war ich so, oh, für mich ist das so das Kingdom Hearts der Horrorspiele.
So
wo es auch einfach Filme, so absurder Plot ist, der mich irgendwie trotzdem, so ich weiß, dass das teilweise einfach absoluter Mumpitz ist, dass die Leute keinen Plan haben, dass da sich von Teil zu Teil wieder irgendwas Neues ausgedacht wird. Mhm. Aber genau wie bei Kingdom Hearts hat der erste Saw-Film, ich habe die so ungefähr, das war so in dem gleichen Zeitraum. Ich habe Kingdom Hearts nicht gespielt, als es rauskam. Ich habe das so 2-3 Jahre später gespielt, so 2003 rum. Mhm. Und der erste Saw ist ja 2004 rausgekommen. Mhm. Und das hat, glaube ich, so dieselbe performative Ära bei mir getroffen.
Verstehe ich gut.
Und das hat mich seitdem einfach nicht mehr losgelassen. Und jedes Mal, wenn neuer Saw rauskommt, egal wie schlimm ich das irgendwie erwarte, ich muss den jedes Mal gucken.
Ja, verstehe ich sehr. Ich würde ganz kurz am Anfang noch darauf hinweisen wollen, die Leute haben es auch gelesen in den dazu bestehenden Beschreibungen, aber falls ihr nicht gerne lest, sondern nur hört, würde ich kurz noch darauf hinweisen, dass diese erste Folge für alle kommt und wir dann ab der zweiten Folge UnterstützerInnen exklusiv veröffentlichen. Das hier soll ein kleiner Appetitanreger sein für euch alle, wenn ihr das anhört und sagt, ah, das gefällt mir, dann werden wir die folgenden Filme eben für die SupporterInnen veröffentlichen und wenn diese Folge hier rauskommt, dann ist unsere Besprechung von Saw 2 auch schon online eben auf den diversen Patreon und Steady Feeds.
Ja, genau, das heißt, das ist vollkommen egal, ob ihr das jetzt bei Ink Ribbon eben ja, die Unterstützung dann habt oder eben bei Hooked.
Genau.
Ihr kriegt das dann in die respektiven Feeds eben rein. Und das heißt genau, dass wenn ihr jetzt hier die erste Ausgabe gerade im freien Feed hört, dann ist die zweite, wartet schon direkt in den Startlöchern. Das heißt, falls euch das gefällt, dann könnt ihr gerne einen unserer Podcasts, ich meine, dementsprechend wahrscheinlich, wo auf welcher Plattform ihr jetzt auch die erste Ausgabe ihr dann eben hört, dementsprechend gerne unterstützen und dann sofort Zugriff eben auf den zweiten Teil bekommen und da werden wir dann eben auch die Reihe weiterführen.
Ja. Ja, ganz genau. Also jetzt noch mal zu deinem vorher gemachten Punkt. Du hast das schon sehr gut zusammengefasst, die Faszination von Saw. Das ist, ich würde es vielleicht eher noch mit einem, ja, nee. Also es ist so eine Mischung aus Kingdom Hearts und Metal Gear Solid. Aus der Art, dass es halt immer ein Sequel zu einem Produkt ist, wo sie sich keine Sekunde Gedanken gemacht haben, wie sie das weitererzählen, bis zu der Sekunde, wo sie es weitererzählen. Und dann aber immer Wege finden, um das ganz intricate miteinander zu verbinden. Und ja, das haben wir übrigens schon in Saw 2 vor 18 Jahren ist das passiert, was ja darauf hingewiesen hat, dass das jetzt in Saw 6 passiert. Ohne dass das halt damals die Intention Tradition war. Und das, da haben wir beide, glaube ich, eine riesige Faszination für. Und das passiert halt nur sehr selten. Ne? Es gibt ja gerade im Horrorgenre viele Filmreihen, die auf irgendwie 8, 9, 10 Teile kommen, gerade bei den Klassikern. Aber es gibt wenig Filmreihen, wirklich sehr, sehr wenig Filmreihen, die 10 Teile in einer Kontinuität erzählen. Da haben wir dann den 9. Teil mit Spiral, den man ausklammern kann, weil es, also das ist zwar die gleiche, der gleiche Kanon, aber trotzdem effektiv ein Spin-off. Aber ansonsten ist es wirklich eine Erzählung, die eine Kontinuität erzählt und zwischendurch keine Reboots erfahren hat oder so. Und das ist sehr, sehr einzigartig. Mir fällt da noch Fast and Furious ein, lustigerweise. Aber ansonsten gibt's da nicht viele Filmreihen, die das von sich behaupten können.
Fast and Furious auf jeden Fall das Kingdom Hearts der Autofanatiker.
Ja.
Das ist das Kingdom Hearts
der Geek Bros. Kann ich auch bestätigen. Kann ich auch sehr bestätigen für mich selbst, ja. Das ist dann die nächste Podcast-Reihe, die wir dann machen.
Das würde ich auch gerne machen, auf jeden Fall.
Bin ich genauso großer Fan von, also absolut. Vin Diesel und Jigsaw sind meine zwei so Starschnitte, die mir über dem Bett hängen.
Es ist vor allem, weil ich bin jetzt gerade noch mal ein bisschen im Kopf durchgegangen, so ja, du hast ja noch andere, du hattest das ja vorhin auch genannt, du hast ja andere Horror-Franchises, gerade eben aus den 70ern und 80ern, die eben auch sehr, sehr lange dann gelaufen sind. Aber ich glaube, neben Nightmare on Elm Street müsste es die einzige Reihe sein, wo auch der Antagonist, also in welcher Form er dann bei den Saw-Filmen auch immer vorhanden ist. Ich meine, das ist ja in den meisten Teilen als Rückblenden. Aber dass wenn eben Jigsaw auftritt, auch immer vom gleichen Schauspieler, ja, also immer von Tobin Bell in diesem Fall gespielt wird. Und das kenne ich eigentlich nur aus Nightmare on Elm Street. Und ich meine, selbst da gab es irgendwann dieses grauenhafte Reboot, was die gemacht haben. Und ich glaube, was war irgendwie Robert Eccleston oder so, ich bin ja nicht mehr sicher, wie der Schauspieler heißt bei Freddy. Aber das ist so, ja, also Saw ist sehr, sehr einzigartig in dem Bezug. Vielleicht noch, um direkt noch einen anderen Vergleich zu Videospielen aufzubauen. Ich musste auch so ein bisschen an Assassin's Creed denken, weil so zumindest bei Kingdom Hearts und solchen Sachen, da arbeiten noch die gleichen Leute mit dran. So, du hast irgendwo noch immer so Personen, die so bei Kingdom Hearts eben so ein Tetsuya Nomura, obwohl ich dem nicht glaube, dass er einen festen Plan hat, ist es zumindest irgendwie immer die gleiche Person, die dran beteiligt ist. Aber bei Assassin's Creed ist es ja auch so, wir haben eine ursprüngliche Vision irgendwie gehabt und dann wurde das, ich meine, in dem Fall musste es dann irgendwann abgegeben werden. Und du hast auch den Fall, dass die zentrale Person abnippelt. Relativ früh, auch im dritten Teil, und dann das Franchise weitergeführt wird. Nur dass sie dann hier irgendwie gesagt haben, okay, lass mal Desmond jetzt nicht als Rückblende irgendwie zurückholen die ganze Zeit. Aber da habe ich auch immer das Gefühl, da kommt das nächste Team rein und dann wechselt sich das immer ab und zwischendurch wussten die einfach gar nicht mehr, was sie damit machen sollen, was irgendwie, was ist Abstergo, wie bringen wir das jetzt irgendwie in den Hauptplot rein, lass es einfach irgendwie so sein lassen. Und da habe ich auch bei Saw immer so das Gefühl, du holst zwischendurch immer wieder neue Leute rein, immer wieder neue Screenwriter, immer wieder neue Direktoren und die müssen dann das Ganze irgendwie wie fortführen. Und ich bin dann auch mal sehr gespannt, wenn wir dann gerade so zum dritten Teil dann eben kommen, wo ich auch so retrospektiv eben denke, war das wirklich die beste Entscheidung? Jigsaw so früh irgendwie sterben zu lassen.
Ja, da gibt's sehr zahlreiche spaßige Interviews mit den Producern vor allen Dingen, die ja immer die gleichen sind, über die Serie verteilt. Und die das auch, also keiner blickt da fröhlich drauf zurück. Alle Leute, die dabei beteiligt sind, denken sich, das war ja so eine Scheiße. Es macht die ganzen Produktionen dieser Filmreihe so viel komplizierter und so viel schwieriger, ein Skript zu finden. Da sind sie sich alle einig. Ich persönlich mag es sehr, weil es zwingt sie halt noch bescheuerter mit jedem Teil zu werden. Weil was ich halt respektiere, das geht wieder zu meinem vorherigen Punkt eben, dass sie aber dann nie den Notfallhebel gezogen haben, sondern immer trotzdem diese Kontinuität weiter erzählt haben. Auch in Saw 10 ist Jigsaw nicht wiederbelebt worden nachträglich, sondern da gehen sie halt dann in die Vergangenheit und finden irgendwie den Weg, wie zwischendurch was passiert sein kann. Es ist tatsächlich auch im Jahr 2024 noch so, in Saw 3 ist Jigsaw gestorben, auch wenn wir dieses Jahr Saw 11 bekommen und Jigsaw immer noch der Hauptbösewicht ist. Und das ist halt super geil.
Ja, da bin ich wirklich froh drum, dass genau was du meintest, so selbst wenn es dann zwischendurch absolut bescheuert wird und das also so gerade eben so so Vierer, Fünfer-Bereich rum, ist für mich immer so der Punkt, wo es dann teilweise wirklich absurd wird, dass dann, oh, da war noch eine Person im Hintergrund, die wir die ganze Zeit nicht gesehen haben, die auch noch für Jigsaw gearbeitet hat.
Da kommen wir dann drauf zu sprechen, was für einfallsreiche Twists sie sich über die Jahre haben einfallen lassen, um diese Serie frisch bleiben zu lassen.
Das ist ja auch etwas, ne, dass die Saw braucht immer einen Twist. Das hat der erste Teil etabliert und da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Das ist ja auch ein fantastisches Finale. Also das Ende vom ersten Teil, ich glaube, also ich weiß nicht, ob das Franchise so erfolgreich geworden wäre, wenn es nicht dieses wirklich geniale Finale gehabt hätte.
Ja,
also das frage ich da wirklich zu bezweifeln. Und dann ist es so, wie so, als wäre es irgendwie ein Shyamalan, ich es tut mir wirklich leid, ich will den Namen nicht absichtlich falsch aussprechen, aber ich weiß es gerade wirklich nicht.
Ich glaube, es ist Shyamalan, aber sicher bin ich mir da leider.
Shyamalan, also genau, der Macher halt von Science und großartigen Filmen wie Old und The Visit, der das ja auch dann so als irgendwie sein Markenzeichen übernommen hat, so jeder Film, den ich mache, der muss irgendwie einen Twist haben. Und wenn du das dir halt jedes Mal rausprügeln musst, dann endet es zwangsweise irgendwie im Lächerlichen. Und auch da ist die hat die Serie großartige Momente gegen Ende jedes Films.
Ja, das ist halt, glaube ich, das Ergebnis davon. Also es ist auch deswegen eine einzigartige Filmserie, weil die, ich sag mal, kreativen Köpfe dahinter sind halt im Kern die Produzenten. Ne, du hast jetzt am Anfang, wo wir gleich, wenn wir über Saw 1 konkret sprechen, Lee Whannell und James Wan, die im Grunde in Eigenregie komplett für so ziemlich alle Teile dieses Filmes verantwortlich sind, weil Saw 1 ja wirklich ein kleiner Indie-Film ist, so klein, wie es eigentlich irgendwie geht, außerhalb jetzt so von Found-Footage-Filmen wie Paranormal Activity. Die sind dann aber ja recht schnell draus gewesen. Ne? Die waren dann noch mit Saw 3 involviert und das war es im Grunde schon. Und seitdem sind sie als Executive Producer beteiligt und kriegen halt Kohle, aber kreativ sind sie im Grunde raus. Und die Schirmherren, die über diese Franchise sind im Grunde die drei Produzenten, oder leben nur noch, einer ist gestorben 2005, sind Mark Burg, Greg Hoffman und Oren Cools, die halt für alle Teile die Produzenten sind und die kreativen Auswahl, also die auswählen, wer schreibt, wer Regie führt und so etwas. Und da hast du dann die zweite Riege von den Verantwortlichen, ne, mit Kevin Greuther, der bei jedem dieser Teile Editor war oder bei fast jedem und dann schließlich zum Regisseur aufgestiegen ist. Aber das finde ich sehr, sehr interessant, dass es das eine Reihe ist, die im Kern von Produzenten kreativ geführt wird, die darüber entscheiden, auch komplett so, wo dann die Richtungen hingehen, was eigentlich immer dazu führt, dass diese Serien nach dem dritten, vierten Teil halt komplett auseinanderfallen und zu Parodien ihrer selbst werden und 15 Reboots bekommen und das alles auseinanderfällt. Und man kann durchaus das Argument machen, dass das bei Saw zumindest mal eine Zeit lang auch nicht ganz anders war. Ich persönlich finde aber, dass das für einen von Produzenten, die ja in erster Linie fürs Geldmachen verantwortlich sind, geführte Reihe, dann doch überraschend gut funktioniert hat.
Ja, also es hätte wesentlich schlimmer sein können. Also ich bin vor allem so sehr fasziniert darüber gewesen, wie das jetzt nochmal ein kleines Comeback feiern konnte. Weil mit dem achten Teil an sich ja schon so, okay, das bringt jetzt nicht mehr so, dass das Geld ein, eben die enormen, weil das ist ja durch bis nach hinten raus sehr günstig produzierte Filme weiterhin gewesen, die ja zu jedem Oktober rausgekommen sind. Also das ist ja eine Maschine wirklich gewesen in dem Bereich. Mhm. Und das ist dann durch den, ich meine, wir kommen dann irgendwann auch mal auf Spiral zu sprechen. Ich finde, das ist halt wirklich ein absolut grauenhafter Film.
Führt keinen Weg dran vorbei.
Aber man hat dem Film halt dann irgendwo auch zu verdanken, dass es ohne Spiral hätte es einen Saw 10 wahrscheinlich nicht gegeben. Und das ist dann eben wieder einer der interessanteren Teile, der halt wirklich nochmal was, ein bisschen was versuchen will und nicht einfach nur die immer gleiche Formel irgendwie. Ich meine, es ist schon ein Teil davon, aber gerade so in der ersten Hälfte von dem Zehner machen sie halt nochmal deutlich was anderes. Und da, keine Ahnung, da muss man dann auch ein bisschen drin froh sein. Plus, dass man dann nach hinten raus so Spiral, wenn man weiß, das ist jetzt nicht das Ende der ganzen Geschichte, dann kann man das auch mehr als so einen, das ist für mich so der The Room unter den Saw-Filmen.
Ja, verstehe ich gut. Das verstehe ich gut.
Wann hast du eigentlich Saw das erste Mal gesehen? Also wie war dein erster Berührungspunkt davon? Weil das ist ja, der ist ja 2004 rausgekommen und da waren wir beide noch nicht, weil der ist bei uns auch FSK 18 gewesen, ne? Meine ich.
Ja.
Der erste, das heißt, wir waren ja beide noch nicht alt genug, den an sich im Kino zu sehen.
Das stimmt, ich habe den aber recht früh nach Release gesehen. Das war schon zu Zeiten natürlich des Internets und ich habe da einen Hype mitbekommen. Ich war auch als Jugendlicher sehr viel und sehr gerne im Schnittberichte.com Forum unterwegs. Ich weiß nicht, wie gut du Schnittberichte.com kennst, aber
ja,
kennt man, ne?
Sehr, sehr wichtige Seite als Ressource.
Genau, da war ich sehr aktiv im Forum und da bekommt man dann natürlich auch was dazu mit. Ich vermute, da gab es eine Überschneidung. Es kann sein, dass das Schnittbericht bei mir erst ein paar Jahre später folgt, aber ich habe in Erinnerung, dass es da eine Überschneidung gab. Und jedenfalls habe ich mitbekommen, wie das halt gehypt wurde und ich habe den Film halt einfach getorrentet. Also ich weiß das noch sehr genau, wie ich Saw zu Hause an meinem kleinen Bildschirm vom PC geguckt habe und da auch dann irgendwann, da kam meine Cousine, die ein paar Jahre älter ist als ich, auch mal irgendwie rein, weil die zu Besuch war. So, oh, was guckst du denn da? Ich so, ja, das ist voll krass. Und das hat mich zutiefst beeindruckt als, weiß ich nicht, also ich glaube nicht, dass ich das im Release-Jahr gesehen habe, aber dann wahrscheinlich so 2005, 2006, also so als 15-Jähriger, 15, 16, 14-Jähriger ungefähr habe ich das gesehen und das ist, also ich finde, Saw ist aus vielen Perspektiven sowieso ein beeindruckender Film, aber man kann, glaube ich, gar nicht in einem perfekteren Alter sein, um völlig davon weggeschossen zu werden. Und so war es bei mir auch. Wie war es denn bei dir?
Ja, bei mir war es ganz ähnlich. Ich habe jetzt selber nicht einen Torrent oder so dazu geladen. Ich weiß gar nicht, ob ich das. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt muss ich irgendwie. Ich hatte zwar so grauenhaftes Dorf-Internet, so RDSL-Kram, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich schon irgendwelche Sachen bei eMule oder so geladen. Das war noch vor LimeWire bei mir in der Zeit. Und ich habe den aber über meinen Onkel gekriegt, weil der hatte. Über den habe ich auch damals meine gechippte PlayStation 1 und PlayStation 2 bekommen. Der hatte da auch damals schon Zugriff auf so Bibliotheken von Leuten, die sich eben, ne, die halt irgendwie an die ganzen Sachen runter irgendwie drankommen. Das heißt, ich hatte dann immer so eine Liste an PlayStation 1, PlayStation 2 Spielen, die ich bei ihm anfragen konnte. So, hey, kannst du mir das brennen? Und aber auch eine Filmliste irgendwann. Das heißt, der hatte dann in diesem selben Kreis dann Zugriff auf noch richtig schön so mit einer 2004er Handkamera abgefilmte Kinobesuche. Oh, okay. So, und das heißt, auch da hat er mir dann mit so ein paar anderen Filmen einfach dann Saw gebrannt auf einer DVD. Und dann habe ich das auch einfach so an dem Heim-PC dann irgendwann geguckt. Also es müsste relativ zeitnah glaube ich, so ein oder zwei Monate nach Release gewesen sein bei uns. Habe ich den dann eben gesehen und ja, das hat mich, also ich weiß noch wirklich, wie ich weiß, keine Ahnung, ob ich aufgestanden und dann im Zimmer rumgelaufen bin. Aber zumindest so gefühlt. Also ich weiß, das Ende hat mich damals einfach richtig geflasht. Also das war wirklich so ein Holy Shit, Holy Shit, Holy Shit Moment. Das war so ein Ding, wo du aufstehst und du möchtest am liebsten sofort alle Leute gleichzeitig anrufen, nur mit denen darüber zu reden und denen irgendwie zu sagen, Alter, hast du das gerade auch? Ich weiß, du hast das nicht gesehen, aber hast du das gerade gesehen? Holy Shit.
Ja, das ging mir exakt ganz genauso. Kann ich nur 100% in allem zustimmen. Das war auch als jemand, der ja dann natürlich in Horrorfilmen noch keine große Erfahrung hatte, generell, das war alles schier unglaublich. Und dann dieser Twist am Ende, der hat mir mein kleines Gehirn zum Explodieren gebracht.
So, ich habe auch noch Teil 2 und 3 habe ich noch auf die gleiche Art und Weise gesehen. Also auch noch diese abgefilmten Versionen, die mein Onkel mir gegeben hat. Und dann bei dem vierten Teil, da war ich dann alt genug, den im Kino sehen zu können. Den habe ich mir dann nachts in irgendeiner 10-Uhr-Vorstellung, wo ich mit einem Kumpel, glaube ich, komplett alleine im Kino irgendwie saß, dann gesehen. Das war dann so, ah ja, endlich. endlich 18, endlich kann ich mir Saw selber im Kino ansehen und muss nicht immer irgendwie darauf warten, so abgefilmte Versionen, wo du dann gehofft hast, dass zwischendurch niemand aufsteht, durchs Bild läuft oder keiner irgendwie laut neben der Kamera am Schmatzen ist oder sowas.
Ja,
ja, was hat man damals nicht alles auf sich genommen? Heutzutage, oh, da kriegst du dann teilweise ja schon die guten gerippten DVDs von irgendwelchen hierfür, wenn für die Oscars die Filme eingereicht werden.
Ja.
Dann kriegen die Leute, ja. Dann können die auch so DVDs anfragen und die kommen dann immer schnell in den Umlauf irgendwann.
Also ich weiß auch, bei mir war es Saw 3D, Saw 7, den ersten, den ich im Kino gucken konnte. Und es gab einen Moment, und da kommen wir ebenfalls dann drauf zu sprechen, an dem ich laut lachend, klatschend im Kino saß und von allen meinen, also wirklich aktiv dumm angeguckt wurde von Leuten, die um uns rum saßen, weil auf diese Art und Weise, wie ich diese Filme genieße, das konnte da nicht so ganz nachvollzogen werden.
Ja, ich wäre da, glaube ich, voll bei dir gewesen. Das ist ich bin dann eher in so der ähnlichen Atmosphäre, wie wenn man so eine Preview guckt oder so,
ja.
Wo du dann einfach reingehst, du weißt nicht, was kommt, und dann ist auch so, dann ist es auch vollkommen okay, dass das alle aktiv Spaß an dem Film einfach haben.
Ganz
und,
genau.
Und auch so ein bisschen lachen können, wenn einfach, weil ich meine, es passieren halt absurde Dinge auch dann die ganze Zeit da drin. Aber ja, ich glaube, dann können wir jetzt mal so auf den ersten Film zu sprechen kommen, und du hattest das ja schon gesagt, das ist ja ein an sich ein Indie-Film gewesen. Das hatte ja wirklich ein Budget von so knapp über einer Million Dollar. Also heutzutage eigentlich nur noch so bei irgendwelchen Blumhouse-Produktionen kennt man das irgendwie. Also das sind ja keine Filmbudgets mehr. Und die Inspiration dafür war ja wirklich eben auch The Blair Witch Project, was ja ebenfalls so ein riesiger Erfolg damals war. Ich glaube, das ist immer noch der Rekord für der Film, der, ne, wo irgendwie die quasi kleinstes Budget zu maximalem Ertrag oder so. Ich glaube, so der Multiplikator davon, da ist, glaube ich, Blair Witch Project immer noch der Nummer eins. Und das war auch so ein bisschen die Inspiration zu gucken, okay, das geht mittlerweile. Wir können solche kleinen Filme irgendwie produzieren und damit was machen. Und die Idee für das Ganze kam ja wirklich einfach, okay, was ist denn ein Setting, das wir machen können? So, wir haben hier, wir müssen den Film möglichst günstig produzieren. Was ist denn überhaupt ein Plot? Was ist denn überhaupt eine Umgebung, die wir einen gesamten Film halt so 90, 100 Minuten irgendwie füllen können? Und darüber kam dann irgendwann die Idee, ja, dann machen wir einfach einen Film, wo zwei Leute die meiste Zeit in einem Raum eingesperrt sind. Und ich finde, das ist immer noch eine geniale Herangehensweise. Das ist ja auch etwas, was man ja auch, ich meine, wir beide sind ja auch auf YouTube auch unterwegs. Und da muss man ja auch selber, das ist ja auch eine Plattform, wo man dann immer, man muss sich ja immer überlegen, was kann ich überhaupt umsetzen und wie kann ich so das Maximale damit rausholen, was geht überhaupt, was kann ich überhaupt machen. Und diese Not macht erfinderisch, beziehungsweise so Limitation fördert dann eben auch Innovation. Und ich finde, so Saw ist da mit das beste Beispiel auch für.
Das ist crazy, was alles hier möglich ist. Beziehungsweise was sie möglich gemacht haben mit den winzigen Möglichkeiten, die sie eigentlich besaßen. Weil diese ganze, wir machen das nur in einem Raumnummer, ist ja komplett den fehlenden Möglichkeiten, die sie nun mal durch das fehlende Geld und auch die fehlende Zeit vor allen Dingen, was ja ein ganz zentraler Punkt ist, wenn man sich den Audiokommentar und sowas mal anhört, was ja dadurch zustande kam, ne? Und es gibt neben diesem Ding von wegen, wir machen das jetzt in einem Raum, was ja in folgenden Saw-Filmen dann sehr aufgelöst wurde, in Saw 2 war es noch so, jetzt sind wir in einem Haus, und in Saw 3 sind wir, jetzt sind wir in einer Stadt. Ja, okay, geht schon nicht mehr so richtig. In Saw 3 sind wir sind im Lagerhaus, und Saw 4 sind wir in der Stadt, und dann irgendwann haben sie das komplett aufgegeben. Aber was halt ebenfalls aus dem gleichen Denkmuster halt kommt, aus dem wir sind größtenteils in einem Raum, ist ja auch der ganze Stil der Reihe, ne? Dieses, wir haben so viele Schnitze und die Kamera dreht sich um die Leute und es gibt die alte Footage, die immer reingeschnitten wird. Das ist ja alles aus einer Not heraus entstanden, wo der Regisseur James Wan erzählt, dass er quasi jede einzelne Sekunde Film, die sie gedreht haben, im Film genutzt hat und auch öfters, und diese schnellen Schnitte sind einfach B-Roll-Footage, die er benutzt hat, weil er das halt irgendwie alles auffüllen musste. Was dann zu einer ganz definierenden Identität für diese Reihe wurde und künftig halt absichtlich so gemacht wurde. Und diese ganze Nummer von wir sind in diesem einen Raum und diese Stilsicherheit, die dann daraus entstanden hat, ich finde, das zeugt von der Genialität von Saw 1, was da alles gemacht wurde mit so ganz krassen Fesseln, die man im Grunde kreativ angelegt bekommen hat.
Ja, und du hast ja auch noch dann Lee Whannell in der Doppelduty, dass er einerseits auch das Skript geschrieben hat, also er ist für das Screenplay verantwortlich, die Story kommt natürlich von ihm und Wan beiden, aber er spielt ja auch noch die quasi einen der Protagonisten. Er spielt ja auch noch dann Adam. Das heißt, so kann man sich das dann auch noch mal weiter aufteilen. So, hey, da müssen wir keinen, dann müssen wir quasi nur einen richtigen Schauspieler-Protagonisten irgendwie haben. Die restlichen Personen sind sowieso eher ein bisschen weniger zu sehen. Die können wir dann wahrscheinlich in ein paar Tagen hoffentlich irgendwie abdrehen. Das ist ja auch noch also ich glaube jetzt nicht, dass das dass er sich da vielleicht in die Hauptrolle reingenommen hätte, wenn sie irgendwelche anderen bekannten Leute hätten haben können. Ich meine, zumindest, also ich find's ja immer noch irgendwie so lustig, dass sie im ersten Teil Danny Glover als Detective drin haben. Also vor allem ihn dann als Detective, weil natürlich so seine bekannteste Rolle aus der Lethal Weapon-Reihe eben kommt. Also, weiß ich immer noch nicht, wie sie das geschafft haben, da eben auch solche Leute rein. Ja. Ich glaube, Tobin Bell als Jigsaw ist ja auch jemand, der deutlich, deutlich erfahrener war als die meisten anderen eben am Set.
Aber nicht wirklich im Filmbereich, oder? War Tobin Bell nicht größtenteils Theaterschauspieler?
Und der kam hauptsächlich aus dem Theater, und ich habe mir mal einen so Behind-the-Scenes Kram an, das ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich das gesehen habe, und das ist so geil, wie Leute über Tobin Bell sprechen. Ist so, weil gerade jetzt auch später in der Reihe, es wurde ja immer absurder, 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 aber der Typ ist zu 100% immer in seiner Rolle. Also der nimmt das so ernst, als ob er auch für einen großen Oscar-Film oder so spielen würde. Das ist einfach, das ist mein Job. Ich bin hier jetzt Schauspieler und ich mach das. Und ich meine, im ersten Teil hauptsächlich liegt er einfach nur in der Mitte und macht gar nichts. Und dann hast du auch wirklich Leute, die dann so, also ich finde das faszinierend. Also dann Tobin kommt auch hin und dann so, ja, was ist mein Charakter? Und dann so, ach so, ja, ich liege jetzt einfach 8 Stunden hier im Blut. Okay, alles klar, das mache ich dann. Und dann lege ich einfach 8 Stunden im Blut, stehe auf und dann so, ah, super Leute, hervorragender Tag, machen wir morgen wieder.
Man muss ja, also vielleicht sollte man dazu sagen, wenn wir sagen, er war vor allen Dingen Theaterschauspieler, das ist halt einfach so den Ruf, den er hat. Er ist halt auch arbeitender, so Seriendarsteller vor allen Dingen gewesen. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wenn ihr einfach Serien geguckt habt oder viele Serien guckt sogar, dass ihr irgendwann mal Tobin Bell gesehen habt. Bei mir war es so, ich habe den das erste Mal in 24 gesehen. Er spielt einen Bösewicht für ein paar Folgen in, glaube ich, der zweiten oder dritten Staffel von 24. Er war auch mal bei meinem ersten Watch von Seinfeld vor 2 Folgen. Da spielt er mal für eine Folge jemanden, der in so einem Laden arbeitet. Und davon hat er so recht viele Rollen auf diese Art, weißt du?
Ja, aber er hat eben auch so traditionelles Training bekommen. Ja. Also ich finde das immer faszinierend, so Leute, die egal wo sie mitspielen, und auch wenn sie vielleicht wissen, das ist jetzt nicht das Beste oder so, aber vollkommen ernsthaft dabei sind. Und ich meine, deswegen ist ja auch für die Reihe so wichtig. Ja. Deswegen ist ja auch für diesen Charakter so wichtig gewesen, obwohl er ja im ersten Teil kaum zu sehen ist. Also das ist ja auch einer der großen Plotpunkte, dass du ja die ganze Zeit nicht weißt, wer ja dieser Jigsaw-Killer ist. So, dass der erste Film, ich finde es immer ein bisschen lustig, zu diesen ersten Teilen zurückzukehren, wo dann auch die ursprüngliche Lore so ein bisschen erklärt wird, wo eben noch niemand weiß, du guckst das beim ersten Mal, du hast keine Ahnung, wer der Jigsaw-Queller ist, du weißt nicht, was seine Motivation ist, du weißt nicht, was irgendwie sein Mantra, sein Code oder was auch immer, du hast keine Ahnung von irgendwelchen Personen, mit denen er zusammenarbeiten könnte, und die meiste Zeit denkst du ja auch eigentlich, dass es eine komplett andere Person ist in diesem Teil. Und auch hier das nochmal jetzt frisch zu sehen, muss ich wirklich auch sagen, das funktioniert hervorragend in, also die Art und Weise, wie der Film strukturiert ist und wie er dich eben auch so mitzieht die ganze Zeit, also wie er dann auch immer so dich, du mit den Charakteren so ein bisschen dazulernst, und das ist jetzt mein aktueller Stand, und dann kommt nochmal was Neues hinzu, bis du am Ende eigentlich denkst, okay, ich hab's jetzt komplett verstanden, und dann kommt nochmal dieser finale große Twist und alles wird so, wird nochmal so ein bisschen neu gewürfelt, und ergibt aber auch Sinn. Also ich war wirklich überrascht, als ich den jetzt nochmal gesehen habe, wie kohärent der Film ist. So klar, der hat immer seine Momente, wo du denkst, Alter, warum schießt du dem gerade nicht ins Bein einfach? Warum lässt du die Person irgendwie weglaufen? Aber sehr viele Entscheidungen, auch das Verhalten der Charaktere, ist relativ nachvollziehbar aufgebaut. Also auch wie sie auf irgendwelche Ideen kommen oder irgendwas herausfinden, das ist eigentlich nie so aus dem Arsch gegriffen. Da war ich wirklich überrascht, weil später sind die Leute teilweise einfach auch ein bisschen durch in ihren Entscheidungen oder in ihrem Verhalten.
Ja, das stimmt allerdings. Da lässt sich nicht viel drum herum reden.
Ja, und das ich finde das auch einfach so geil, wie der Film an. Also der Film setzt dich ja sofort in diese Falle rein. Also für die Leute, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die meisten Leute, die jetzt hier zuhören, werden den Film wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen haben.
Ja, das hoffe ich doch.
Oder so zumindest über irgendwelche so popkulturelle Osmose irgendwie aufgesogen haben. Aber an sich, der Film beginnt eben, dass man den einen von den beiden Protagonisten, dann eben Adam, der in einem sehr, sehr dreckigen, in einer sehr, sehr dreckigen Badewanne aufwacht, da unter Wasser ist, natürlich dann versucht, nach Luft zu schnappen, und durch dieses nach Luft dringen, Panik, er nicht weiß, wo er gerade eben aufgewacht ist, dann eben auch den Stöpsel der Badewanne zieht und irgendetwas, was so eine kleine, so ein irgendwas leuchtendes, so blaues leuchtendes vorne dran hat, das wird dann mit runtergezogen. Da weiß man am Anfang vor Film natürlich jetzt noch nicht, was da genau irgendwie passiert ist. Ist natürlich extra dafür da, damit der Film am Ende nochmal darauf hinweisen kann. Aber er wacht eben in irgendeinem Zimmer auf, schreit erstmal nach Hilfe, und das Einzige, was er dann hört, ist eben der zweite Charakter, also quasi sein Mitgefangener, Dr. Lawrence Gordon, der dann recht schnell einen Lichtschalter findet, und dann stellt sich eben heraus, oh, diese beiden Männer, die sind jeweils in den Ecken dieses heruntergekommenen Badezimmers oder sonst was, ne? Man weiß nicht genau, wo das Ganze irgendwie spielt, sehr heruntergekommen, beide sind an den jeweiligen Ecken festgekettet an ihrem, an einem Fuß, und in der Mitte des Raumes liegt ein, ja, sich scheinbar selbst, so ein Mann, der sich selbst erschossen hat. In der einen Hälfte ist ein Tape-Recorder, in der anderen Hälfte noch ein Revolver und ansonsten nur eine riesige Blutlache, und das ist eben eine hervorragende Situation, also es ist keine hervorragende Situation für die Leute, aber es ist so, du bist sofort drin in diesem Film, du bist sofort dabei, so Fragen am Stellen, so, okay, wo sind die Leute, wer ist das, was ist mit dem Typen in der Mitte passiert, ist das jetzt ein Escape Room, in dem die drin sind, so, du hast ja noch keine wirklichen Vorstellungen und wirst direkt in die Rolle der beiden Protagonisten eben reinversetzt, und ich muss auch sagen, dieser initiale, diese Kamerabewegung, um auf das Opfer in der Mitte hinzuweisen. Das finde ich so geil, diesen Reveal, weil du siehst nur die Shots auf beide Protagonisten. Du siehst eben nichts, was irgendwie in der Mitte ist. Und dann auf einmal wandert dann der Blick von Gordon drauf so rüber, und die Kamera zieht mit nach oben, und auf einmal hast du diese Leiche präsent, auch mit diesen ersten schnellen Cuts, die dann der Film macht. Also wirklich 10 von 10 Einführungen in den Film, muss ich sagen, immer noch.
Das ist, ich habe mir lustigerweise auch exakt diese Kamerafahrt extra notiert, die du erwähnst, weil die auch rückblickend in dem Film total auffällt, weil der Film ja allgemein nicht besonders viel Rücksicht auf jetzt super durchgeplante Kamerafahrten nehmen kann. Ne? Dadurch, dass der Film in so einer unglaublichen Geschwindigkeit weggedreht wurde, ich finde, das merkt man dem Film in seiner Regie auch ab und zu halt einfach an, dass da jetzt nicht wahnsinnig viel Blocking und so etwas gemacht werden konnte und dann einfach das recht direkt aufgenommen wurde. Es gibt immer wieder Highlights und das ist eines der Highlights, weil du ja wirklich dann, ich vermute, es ist ein Crane-Shot hier hast, der sich dann um die eigene Achse auch dreht und sie genau wissen, wie sehr halt dieses Bild, dieses Setting, so der Star dieses Filmes ist, ne? Ich würde sagen, ein anderer Shot, den ich halt genauso krass finde, ist, wenn halt der Reveal am Ende kommt und die Kamera sich um Adam dreht. Das ist ebenfalls mit, das Blocking vor allen Dingen ist da ganz spektakulär und hervorragend, wenn das dann im Hintergrund passiert, was da passiert. Das ist mir, als es passiert ist, sofort aufgefallen und dann im Rückblick fand ich das auch nochmal richtig krass und fand ich sehr schön, dass da trotz der extremen Eile, in der alles passiert ist, dafür die Zeit und der Aufwand gemacht wurde und genommen wurde, um diese Inszenierung halt so durchzuführen, weil, ja, ist halt richtig vermutet worden, dass dieses Gefühl für diesen Ort und für diese Leiche in der Mitte ganz, ganz wichtig ist, dass du völlig verstehst, wer wo ist, wie alle Leute im Verhältnis zueinander dort stehen.
Ja, du hast immer ein gutes Gefühl, wie der Raum aufgebaut ist, wo alle Sachen sind, und es werden auch schon Dinge, die teilweise später wichtig sind, auf die wird schon mal so hingewiesen. Du hast ja zum Beispiel, neben Adam ist diese Toilette und mehrere Kamerashots zeigen schon dieses, keine Ahnung, mit Kacke geschmierte Herz auf dem, auf der Toilette eben drauf, sodass wenn dann in dem ersten Drittel vom Plot dann das Aufkommen, sie kriegen ja irgendwann dann Zugriff auf diesen Tape Recorder, der ja auch halt ikonisch für diese Serie dann schon direkt wurde. Dass du dann ja jedes Mal Jigsaw, die seine Opfer damit begrüßt, dass er immer so einen Tape Recorder irgendwo aktiviert hat oder den Leuten den Tape Recorder irgendwo hinstellt, platziert und dann für sie so dieses kleine Recording dann platziert hat. Und dann hast du bei diesem, bei einem davon wird ja dann, dass ja dann Dr. Gordon noch so hört, oh, da ist vielleicht noch irgendwas anderes, gib mal kurz den Tape Recorder her, ich höre mir das mal an, und dann ist dieses Follow Your Heart, und dann bist du als Zuschauer, weil du das schon diese Stelle mehrfach gesehen hast, dann kommt das nicht einfach so aus dem Nichts, dann ist es nicht einfach nur irgendwo so hergegriffen, sondern das wurde schon so ein bisschen, so selbst wenn du nicht aktiv drauf geschaut hast, du hast das irgendwo wahrgenommen. Und dann, stimmt, das Herz, das hatte ich eben schon mal in so einer Einstellung gesehen. Und das meinte ich damit, dass der Film sehr gut da drin ist, diese logischen Schritte aufzubauen. Und dass ja auch am Anfang erstmal natürlich geguckt wird, okay, wer sind wir überhaupt? Die beiden sind sich ja verständlicherweise auch so ein bisschen antagonistisch gegenüber eingestellt, weil du auch natürlich nicht weißt, weiß die andere Person irgendwie mehr? Sind wir tatsächlich die beiden Opfer? Könnte der andere auch irgendwas damit zu tun haben? Und dann erst so ein paar Dinge ausprobieren und dann Adam ja dann irgendwie herausfindet, oh, ich habe hier so einen Brief in meiner Tasche, den eben öffnet, findet für sich dann so diese ersten Items dann drin, und dann eben auch Gordon fragt, also was hast du denn da? Und also, ja, das war hier in meiner Tasche drin, und er dann selber auf die Idee kommt, oh, okay, dann gucke ich eben mal nach, holt bei sich den Brief raus, und dann wird ja auch da schon dieser Schlüssel etabliert, der später nochmal dann relevant wird, und auch wenn sie dann in dem Klo die Säge finden, das finde ich auch ganz gut, dass sie, weil der Film dich ja zu Anfang erstmal bei diesen beiden Personen lässt und dann immer so ein bisschen Rückblenden benutzt oder dann eben auch Sachen, die parallel zu der Handlung passieren. Wenn sie dann diesen ersten Hinweis mit dem Herzen auf dem Klo finden, ich finde auch die Szene immer noch lustig, wo dann Adam zuerst mal in das Klo reingreift, was halt voller Scheiße ist, und dann nachher so, oh, ich guck mal in dem Wasserkasten nach, natürlich war das da drin. So, dass er so einen kleinen Humorist, also dass man hier auch so einen kleinen humoristischen Moment irgendwie in dieser Situation noch einbaut, finde ich halt super.
Ja, du hast jetzt diverse Sachen angesprochen, die diesen Film so ein bisschen einzigartig in der Reihe machen. Der Humor ist auf jeden Fall etwas, was diesen Film einzigartig in der Reihe macht, weil die komplette Filmreihe ist eigentlich vollständig humorlos ab einem gewissen Punkt, würde ich behaupten. Also, kann man mal Spiral aus. Dass aus anderen Gründen humorlos ist, aber im Grunde ist dieser Film, diese Reihe nimmt sich halt vollständig ernst. Und das war hier noch nicht der Fall. Und das merkt man, da merkt man eben das Handwriting von James Wan und vor allen Dingen dann Lee Whannell, der ja das, als Autor für das Skript diente. Das sind halt sehr lustige Typen. Ne? Das ist, wird in jedem Interview deutlich, das wird in jedem Audiokommentar deutlich, dass das wirklich extrem scheinbar angenehme, lustige Typen, die ja in dem zum Zeitpunkt dieses Films einfach junge Erwachsene waren, sind. Und das kommt halt auch in dem Film raus, dass die einfach sich trauen, kleine Gags einzubauen, die aber jetzt nicht ablenken, sondern die eher diesen Adam halt wie so einen Charakter wirken lassen, ne? Dass der auch mal, der macht jetzt keine Marvel-Sprüche. Es ist jetzt nicht so, dass er, wenn irgendjemand sich den Fuß absägt, dann irgendwie irgendwas Lustiges sagt, dass es jetzt schwer zu laufen ist, lol. Aber wenn es passt, dann macht er mal einen kleinen Quip. Und das fand ich eigentlich sehr angenehm.
Ja, das gibt dem auch so ein bisschen eine, du hast eben hier auch wirklich die noch Charaktere, die Opfer in dem Fall, dass sie halt wirkliche Charaktere sind, dass sie halt auch wirklich dadurch, dass sie den ganzen Film eben auch zentral im Fokus sind und so nach und nach ein bisschen so die Backstory dazu kommt, ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, dass es, oh mein Gott, das sind so voll die krassen dreidimensionalen Charaktere oder so, aber gemessen an der restlichen Reihe und was da eben teilweise noch kommt und wie schnell einfach nur irgendwelche Opfer dann abgefrühstückt werden, war ich hier doch nochmal erstaunt eben rückblickend, dass die dann auch beiden sehr distinkt sind und eben auch gut miteinander interagieren. Und die Performance von, wie heißt der, Cary Elwes ist das, ne?
Ja, ich glaube, man spricht den irgendwie ein bisschen anders aus, aber ich weiß auch nicht, wie genau. Elvis oder so?
Ja,
ist, ich weiß es nicht genau.
Oder das Elvis. Ist halt E-L-W-E-S. Ja. Also auf jeden Fall Carrie, sagen wir mal
der
so.
Carrie. Wir nennen ihn Carrie unter
wir nennen ihn einfach auch Carrie. Dass seine Performance gerade gegen, wo ich auch nicht weiß, ob das absichtliche Direktion ist, weil das
no
ja
way.
Auch so eine Sache bei
No
bei,
way,
bei
das
James
ist einfach
Bahn.
Schlecht. Es ist, da bin ich überzeugt von.
Aber der ist ja Comedy-Schauspieler. Der hat ja die Hauptrolle von bei Princess Bride damals gespielt.
Ja. Robin Hood hält den Strumpfhosen. Ist er auch Robin Hood?
Ja, der kommt aus dem Comedy-Bereich. Deswegen, ich weiß nicht, ob das teilweise auch irgendwie so absichtlich ist, weil am Anfang, muss ich sagen, ist er eigentlich sehr gut gespielt. Und wenn es dann gegen Ende geht und er so vollkommen aufgelöst und durchgedreht, dann hat das schon Comedy-Level. Also wo er später diesen einen Anruf kriegt und dann so denkt, er würde mit dem Killer sprechen. Also, oh, ich mach dich fertig, du dreckige Sau. Oh, ich werde dein ganzes Leben zerstören, wenn ich dich in die Hände kriege. Und dann hört er, dass seine Frau an der Stelle ist. Und dann ist es dieses, oh, hey, oh, Schatzi. So wechselt einfach von jetzt auf gleich. Und das ist halt so lustig, dass ich nicht weiß, ist das absichtlich? Oder ist das dann in dem Fall jemand gewesen, der vielleicht, er kann die Comedy-Rolle, er kann die ernste Rolle, aber er kann nicht diese theatralische irgendwie weinerliche Rolle und das geht dann sofort in die Übertreibung rein.
Ich bin mir sehr sicher, dass das Zweiteres ist, auch wenn ich vom Audiokommentar so ausgehe, da spricht auch Carrie, wie wir ihn ja nennen, sehr recht ernst immer über den Film und hat diesen wahnsinnigen Respekt für das alles, was da passiert. Und es passt halt sehr gut dazu, dass es halt keinerlei Proben gab oder sonst irgendwas. Erneut, es gab keine Zeit. Das heißt, der Film wurde einfach weggedreht. Die Leute haben, es gab keine Table Reads vorher, sie haben das nicht vorher geprobt, sondern die haben einfach Action und hat man zwei, drei Takes gemacht und dann wurde es halt genommen. Und wenn das dann zu so einer hochemotionalen Szene geht, wie das halt eine solche ist, dann, ja, das merkt man dann, glaube ich. Also das funktioniert nicht. Und ich finde, das ist auch bei Adam so. Also ich finde auch, Lee Whannell kann da nicht den Ansprüchen dieser Rolle gerecht werden am Ende. Auch wenn das nicht so schlecht ist wie bei Carrie, aber es ist jetzt auch nicht großartig. Da bricht es dann so ein bisschen auseinander. Da bräuchte der Film so ein bisschen. Also der Film ist ja ansonsten recht larger than life, ne? Hat so diese, ja, fast schon Mystic Realism dadurch, dass alles so in dieser ganz einzigartigen dunklen Welt ist. Ne? Es ist immer am Regnen, es ist immer dunkel, alles ist deprimierend. Das heißt, du bekommst hier ein sehr gutes Gefühl für diese Welt und dazu kommt dann noch, was ich behaupten würde, ist, dass diese Räume, in denen das spielt, ne, das wurde ja alles so im gleichen Warehouse gedreht. Das heißt, die haben immer diese Sets gebaut und viele dieser Sets sind sehr deutlich als Sets erkennbar, wo sie halt so vier gleichförmige Pappwände hingestellt haben und dann haben sie zwei Möbel in den Raum gestellt und gesagt, so, hier ist jetzt der Raum. Und ich finde, das gibt dem ganzen Film so ein bisschen was Unwirkliches, ein bisschen was Eigenes. Und dazu passt es dann auch, zu diese große Übertreibung, was es nicht ist, als was es nicht funktioniert, ist es als überzeugende, realistische Darstellung eines verzweifelten Familienvaters. Ne? Das klappt nicht so ganz.
Ja, also ich muss sagen, der Film ist, glaube ich, wesentlich besser darin, diese Übertreibungen durch die Kamera zu erzeugen. Also das sind, glaube ich, immer die Momente, wenn die Kamera die Übertreibung macht im Gegensatz zu den Figuren, weil es ist ja auch so mit das, es hat ja, der erste Film hat ja direkt schon so viele ikonischen Dinge etabliert, wo du, ne, du hattest dann eben schon Tobin Bell generell als Jigsaw natürlich in seiner, also selbst auch wenn du ihn nur ein paar Mal gesehen hast, kam das eben schon direkt gut rüber, auch mit der Stimme, die Tape-Recorder, dieses ne, the choice is yours, so du hast dein Leben in der Hand, game over, aber auch die Momente, wenn dann die Charaktere, wenn du diese kurzen Segmente hast, wo ein Charakter, wo jetzt teilweise einfach nur eine Falle eingeführt werden soll. Ne? Das hast du in dem Fall mit Amanda, wo es du gehst ja später im Film dazu über, dass sie diese Handsägen finden und dann erstmal versuchen, sich frei zu sägen. Und Adams Säge auch dementsprechend relativ schnell bricht, weil die nicht dafür gemacht ist. Und dann eben Gordon auf die Realisation hat, so, oh, er will nicht, dass wir uns die Ketten absägen. Er will, dass wir uns die Beine absägen. Und von dort aus ist es dann so, okay, holy shit, das ist der Jigsaw-Killer.
Ja.
Und dann kann er das Ganze eben auch Adam und somit eben uns erklären, weil er ja auch in diesen Fall verwickelt war. Weil man aus von ihm, er ist ja Arzt bei einer im Krankenhaus, und man hatte an einem der Mordfälle eben einen Stift von ihm gefunden, also aus eben auch dem Krankenhaus, und deswegen war er unter Mordverdacht, und dadurch erklärt sich das auch, dass er sehr stark in diesen Fall involviert ist, dass er sehr viel darüber Bescheid weiß. Es ist natürlich ein bisschen seltsam, warum Adam noch nie was irgendwie davon gehört hat. So normalerweise so dieser riesige Massenmörder, das sollte komplett überall besprochen werden. Jede Person sollte irgendwie darüber Bescheid wissen, aber lass mal einfach mal da hingenommen, das ist okay. Und in diesem Zuge wird dann eben auch von ihm aus erklärt, oh, da gab es eine Person, die einzige, die es geschafft hat, aus einer Falle rauszukommen, eben Amanda. Und über sie wird dann auch dieser Rückblick erzählt. Und das ist ja eine Sache, die dann auch sehr ikonisch für die Reihe wurde, was, glaube ich, jeder Film ja eigentlich gemacht hat, immer diese schnelle Etablierung von einer Falle, wo es dann eben mehr darum geht, auch zu zeigen, wie absurd und gemein sie sind, und bei ihr ja schon dann diese Mundfalle, wo sie ja aufwacht und dann hast du, ich glaube, er nennt das ja so eine umgekehrte Bärenfalle, dass anstatt etwas zuschnappt, die dann eben aufreißt und ihren kompletten Kopf eben dann aufziehen würde. Und dann hast du wirklich diese, ich weiß nicht, da hat sich, glaube ich, damals jede Nu-Metal-Band inspirieren lassen für ihre Musikvideos, wo du dann, wo sie in dem Stuhl sitzt und sich dann panisch irgendwie herumreißt und die Kamera fährt um sie rum und ihre Bewegungen werden dann, ne, also dass die Kamera wahrscheinlich ein bisschen langsam um sie rumgefahren wurde und sie sich dann eben so ein bisschen ruckartig, hampelhaftig da bewegt, und dann wurde beides vorgespult und dadurch hast du dann diese schöne Kamerabewegung, während sie total zuckend, als wäre sie irgendwie ein Silent Hill 2 Gegner oder so, als wäre es irgendwie auch so Jacob's Ladder mäßig. Und das lässt dich diese Panik viel besser spüren, als wenn du einfach nur jemanden hast, der da sitzt und schreit, weil du kriegst das durch diese Bewegung mit. Der Stress wird irgendwie über die Filmarbeit übertragen. Und das finde ich so faszinierend bei dem ersten Teil.
Hast du perfekt zusammengepasst. Da kann ich gar nicht groß noch andere Sachen hinzufügen. Das ist komplett von Bildsprache getragene Emotion. Das ist halt so ein richtig, also das macht halt das, was ein Film machen soll. Ne? Es nutzt sein Medium für etwas, was man so auch nur als Film machen kann. Wenn du einfach das als Text beschreiben würdest und die Emotionen der Figuren beschreiben würdest, dann würde da so viel verloren gehen, weil es gewinnt seine Besonderheit eben nicht dadurch, sondern es gewinnt dadurch, wie es das verbildlicht. Und das ist halt etwas, was halt verloren geht in den Sequels, weil es halt zum Selbstzweck aber wird, ne? Weil du hier einen Grund hast, warum das gemacht wird, und dann hast du halt die Produzenten, die sehen, ah, okay, das funktioniert, das ist Saw, die Kamera bewegt sich schnell und vorgespult, also wird das halt immer benutzt, unabhängig davon, was da jetzt konkret erzählt wird. Und das ist im ersten Teil halt noch anders.
Ja, sie nutzen das auch später wahrscheinlich auch, um Geld zu sparen, weil, oh, wir können keine Autoverfolgungsjagd filmen. Und dann hast du ja eine Sequenz, wo dann eben Danny Glover hinter dem vermeintlichen Jigsaw-Killer hinterherfährt. Und das sind wahrscheinlich, die saßen einfach nur im Auto, da hat sich nichts bewegt, das war einfach nur, stand irgendwo dunkel rum. Und dann bewegen die sich ein bisschen, die Kamera wird langsam drauf zugefahren und das Ganze wird dann schnell abgespult und soll dann so ein bisschen suggerieren, als ob sie sich gerade schnell bewegen. Und das funktioniert auch. Ich meine, du siehst das und weißt, dass das gerade ein bisschen albern wahrscheinlich war, als es gedreht haben. Aber gemessen daran, dass du nirgendwo rausfahren musstest, um bei einer Fahrt irgendwas zu drehen. Und ich finde, es sieht immer noch besser aus als irgend so ein komischer Sitcom-Level Greenscreen, wo absolut. Leute so tun, als ob sie Auto fahren.
Weil es ja auch so, ne, wenn du das beim ersten Mal guckst, ist es zu schnell vorbei, als dass du so richtig registrierst, was da gerade passiert ist. Mhm. Und es reicht halt, um den Übergang zu erzählen, den sie da erzählen wollen. Und erneut, es ist halt wirklich wieder geniale Regie. Einfach, wir haben kein Geld, wir können nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren, wir haben aber eine Verfolgungsjagd hier reingeschrieben. Ach du Scheiße. Ja gut, stellen wir zwei Autos in eine Lagerhalle. Und wie du sagst, bewegen halt die Kamera schnell drauf zu und dann spulen wir das halt vor. So, that's it. Und da haben sie wieder mit keinen Mitteln sehr, sehr viel gemacht.
Wie findest du eigentlich die Fallen aus dem ersten Teil generell? Weil da werden ja schon so ein, ne, in dieser ersten Rückblende wird ja dann auch so erklärt, wer eben der Jigsaw-Killer ist. Und das ist so dieses, oh, er ist jemand, der niemanden tötet, sondern die Leute töten sich dann selber, was auch natürlich so ein bisschen, oh, okay, alles klar, wir packen einfach Leute in so fast unmöglich zu gewinnende Todesfallen und die einzige Möglichkeit ist zu warten und zu sterben oder eben das zu versuchen und dabei zu sterben. Und dann werden so diese ersten paar Fallen gezeigt. Ich finde übrigens, der liebster Fun Fact aus dem Film, der Typ, der in dieser ersten Falle mit diesen ganzen Stacheldraht und Rasierklingen, ne, wo sich jemand, da wird ja irgendwie gesagt, hey, du hast versucht, dich umzubringen mit deiner Rasierklinge, und das geht gar nicht, du weißt dein Leben nicht zu schätzen, böse, böse, böse. Das heißt, ich pack dich jetzt in so eine Falle, aus der du nur rauskommen kannst, wenn du dich versuchst, durch diesen ganzen Stacheldraht und alles mögliche irgendwie durchzukämpfen, und du musst dich halt aufschneiden, um dann irgendwie zu leben. Und der Typ da drin, das ist der Schauspieler aus dem Pepsi-Man-Spiel, der in diesen Cutscenes da sitzt bei Pepsi-Man und die ganze Zeit immer nur so Pepsi trinkt und sagt, oh geil, Pepsi, der auch in dem ABGN-Video dann zu Pepsi-Man den dafür reingeholt haben. Mhm. Das ist derselbe Schauspieler. Ich finde, das ist mein liebster Fun-Fact aus dem ganzen Film, einfach Pepsi, den Pepsi-Man-Typen da zu sehen. Das ist so, tonal weiter auseinander geht's gar nicht.
Stimmt, das habe ich nicht verbunden. Klar, ich kenne ja auch die Folge von und der kommt ja auch später noch öfter vor in anderen Filmen, genau in dieser Rolle, so als kleiner Neben-Cameo-Charakter. Das ist ja lustig! Crazy. Vielen Dank, das habe ich noch nie zusammengesetzt.
Wie findest du denn die Fallen? Weil ich muss sagen, ich finde die, also dafür, dass es so, oh ja, ich möchte den Leuten eine Chance geben, finde ich die ein bisschen gemein. Das sind so direkt für den ersten Film sehr, sehr hoher Schwierigkeitsgrad.
Ja, ist halt Quatsch. Das ist halt Quatsch. Und man merkt halt, dass es in diese, auch hier sind die Fallen halt dafür da, die Mut zu machen. Nicht dieser krasse Selbstzweck, zu dem es dann ab dem zweiten Teil im Grunde schon wird. Es war nicht der Punkt des Filmes, aber es wurde dann zum Punkt des Filmes. Und sie sind halt Quatsch, weil du einfach die zweite Falle, die wir hier sehen, wenn man mal den Raum, die ja auch keine Falle im Grunde ist und die ja auch Quatsch ist, was die beiden da in dem Raum machen müssen, wo wir gleich mal drüber reden müssen, ist ja, dass wir dann Amanda sehen, wie sie eben diese Bärenfalle, die umgekehrte, loswerden muss an ihrem Kopf. Und Und wie macht sie das? Indem sie einem Mann, der noch lebt, den Bauch aufschneidet und ihn tötet. Und die Frage, die man sich natürlich stellt und die auch dann immer heiß diskutiert wird im Fandom ist, ja okay, und was ist mit dem Mann, der da liegt und dessen einzige Rolle ist, getötet zu werden, weil der den Schlüssel im Bauch hat? Warum hat der keine Möglichkeit zu bekommen, ein Spiel zu spielen? Oder hat er schon ein Spiel verloren? Was ist mit dem los? Warum wird der einfach umgebracht? Das passt ja gar nicht zu dem, was Jigsaw angeblich will, dass er dann einfach einen Typen dahin legt, um ihn umzubringen. Ne? Das ergibt gar keinen Sinn. Das ist Quatsch. Deswegen, also erzählerisch ist das Blödsinn, aber es ist halt die Mut. Und diese Stacheldrahtfalle ist ein unglaublich geiles Bild, wie der Typ eben da drin hängt, einfach in seiner Leiche. Das erinnert dann auch sehr so an Seven in der Mut, ja, wenn sie dort die Tatorte halt finden. Und aus der Perspektive mag ich's, aus erzählerischer Perspektive ist das alles, was mit den Fallen zu tun hat, wirklich ganz großer Quatsch, finde ich. Weil wenn ich da mal, also vielleicht darf ich da mal den Übergang kurz machen zu dem Punkt, den ich angesprochen habe, mit dem Raum, in dem wir uns da befinden, ja? Weil das ist ja, ich bezeichne das jetzt auch einfach mal als Falle, weil das ja so ein bisschen, ne, das MO ist von Jigsaw. Er packt halt diese zwei Leute in dieses Badezimmer. Und das Spiel, das er spielen will, ist, dass er zu Dr. Gordon sagt, so, deine Aufgabe, um hier rauszukommen, ist, dass du Adam töten sollst. Also der Mann, der ihm gegenüber steht. Das erfährt er, ohne dass Adam das weiß. Obwohl, nee, gar nicht. Das hört Adam. Das habe ich vertauscht mit was anderem, was später im Film passiert. Beide wissen halt, okay, Dr. Gordons Aufgabe ist es, Adam umzubringen. Und zu Adam sagt er, ja, du bist ganz schön so apathisch in deinem Leben und lebst einfach. Wenn du jetzt auch apathisch bist, dann stirbst du. Viel Glück. Also der bekommt im Grunde keine konkrete Aufgabe, sondern Jigsaw sagt dem einfach, ja, versuch mal nicht zu sterben, Digi. Have fun, good luck. Aber bekommt überhaupt nichts Konkretes an die Hand. Und darf ich das erwähnen mit der Badewanne, was dahinter steckt, was ja, du am Anfang gesagt hast? Ja, und es läuft dann darauf hinaus, am Ende des Filmes sagt er dann, übrigens, als du aus der Badewanne aufgestanden bist, hast du den Stöpsel auch automatisch rausgezogen und dadurch ist der Schlüssel, das war der leuchtende Gegenstand, den Abfluss runtergespült worden. Haha, ja, und ich sag mir so, und? Was hätte er daran machen sollen? How would he know? Das ist ja einfach nur ein Gag für dich, dass du dich über ihn lustig machen kannst. Also Adam hat überhaupt gar nichts, was er machen soll in diesem Spiel. Auch Dr. Gordon, bei ihm ist es so, ja, wir killen dann halt dein Kind und deine Frau. Was ist deren Spiel? Ja, die müssen haben halt Pech gehabt. Ich finde, Björn, das ist alles, wenn man das mal so auf die danach etablierte Geschichte von Jigsaw anwendet, ergibt das alles überhaupt keinen Sinn. Wie siehst du das?
Ja, das ist einfach, je mehr du drüber nachdenkst, desto lustiger wird das eigentlich nur. Mhm. Also genauso wie du es beschrieben hast. Und selbst dann ist es immer so fragwürdig, weil an sich, und das ist ja auch etwas, was die Serie dann sich so ein bisschen später mehr drauf konzentriert, ist, dass die Leute an sich selber irgendein Opfer bringen müssen. Und ich meine, da auch die Herausforderungen und die Leute machen müssen, werden immer absurder und absurder. Und selbst das Bein absägen, du würdest wahrscheinlich ohnmächtig werden, bevor du auch nur halbwegs am Knochen irgendwie ankommen würdest. Vor allem, nachdem er dann die Säge schon super stumpf gerieben hat an den Ketten oder so da dran. Keine Ahnung, ob du überhaupt noch da durchkommen könntest. Und dann ist es auch, ich finde das immer so lustig mit Amanda, so das ist die Einzige, die das Spiel geschafft hat. Ja, du musstest ja auch nichts an dir selber machen. Ich meine, klar, okay, Trauma von mir aus, aber ist es dieses, oh, ich habe jetzt endlich das Leben, ich habe jetzt endlich gelernt, dass es wichtig ist zu leben, nachdem ich einen anderen umgebracht habe. Das hat mir gezeigt, dass ich Opfer bringen muss in meinem Leben.
Ja, das ist so dumm. Also Amanda hat halt wirklich richtig, also hat wirklich den goldenen Strohhalm gezogen, ne? Dass ihre Aufgabe einfach war, ich steche halt einem anderen Mann in den Bauch. Die sich für die folgenden 45 Filme als diese, ne, ich hab's ja auch gemacht und jetzt kann ich das mit allen machen, weil ich hab's ja auch geschafft. Digi, du musstest nichts machen bei dir selbst. Du hast einem einfach einem anderen Mann in den Bauch geschnitten, während du halt chillen konntest. Und währenddessen gibst du anderen Leuten die Aufgabe, dass sie sich das Bein absägen müssen, um sich das Knochenmark rauszusaugen, die dir entspannlich
macht. Das ist, ich wollte gerade sagen, sie hat eigentlich im zweiten Teil hat sie dann mehr Stress.
Das stimmt.
Ja, aber das ist dann, weil die grundlegende Idee hinter der Motivation von Jigsaw an sich finde ich das ja immer noch zumindest interessant. Das ist ja nicht einfach nur, da ist jemand böse oder irgendwie ein Rachezug, sondern, und das hat ja auch James Wan so erklärt, die Idee für Jigsaw und die Motivation dahinter, das war wohl, dass er während den Arbeiten sehr starke Kopfschmerzen bekommen hat und halt nicht wusste, wo die herkamen und hatte dann zwischendurch wohl auch, ne, dieses typische, oh, was, nachher ist es dann irgendwie Krebs oder so, irgendein Hirntumor und so kam ihm dann die Idee, so was ist eigentlich das, so, falls du dann damit konfrontiert werden würdest, dass du jetzt diese Nachricht bekommst und was das in irgendeiner, keine Ahnung, so einer Killerperson oder dann irgendwie auslösen könnte und dann zu sagen, hey, ich versuche irgendwie mit so einer missguideten Moral den Leuten irgendwie so einen Weg aufzuzeigen. Und ich meine, bei den späteren Teilen nimmst du dann eben auch manchmal so, ja, dann sind dann Leute drin, die haben das dann irgendwie ein bisschen mehr verdient oder du hast dann wie der, ich glaube der sechste ist das, wo es thematisch zumindest und beim Zehner ist es ja auch wieder so ein Fall, wo man versucht irgendwie auch ein bisschen was damit auszusagen so.
Ich muss ganz kurz einwerfen, dass der sechste aber auch der ist, wo jemand in eine Falle gesteckt wird, weil er raucht. Das ist alles. Ja, ja, okay. Jigsaw läuft literally an einem Hausmeister vorbei, der raucht und sagt: Ah, du Arschloch, dich kriege ich noch dran.
Ich stell mir einfach nur so vor, wie Jigsaw einfach irgendwie Auto fährt und dann irgendjemand an ihm noch über Rot vorbeifährt.
Ja, exakt.
Und ihm so die Lichthupe gibt und dann einfach, du Sau, du schätzt das Leben nicht richtig.
Er läuft durch den Bahnhof und sieht jemand sich bei McDonald's anstellen. Oh, die Kalorien.
So, jetzt bist du in der Falle und du musst eine komplett verweste Kuh essen, um hier wieder rauszukommen.
Und das ist halt ganz gut, dass das in diesem ersten Teil noch vage gehalten wird eigentlich, ne? Weil da ist es eigentlich ähnlich. So, dadurch, dass Jigsaw ja nur eine Idee ist in diesem Film, ne? Du hast einen Monolog im Grunde, ne, du hast zwei Monologe, einen ganz kurzen am Ende, aber im Kern hast du einen großen Monolog, nämlich wenn im letzten Drittel des Filmes die beiden Detektive des Films ihn halt finden, ne? Die sind auf seiner Spur und in einem Flashback, da finden sie ihn halt in seinem Workshop, den Jigsaw. Und dort hält er dann halt einen Monolog, was er macht und ist da sehr clever, weil er halt sagt, ja, ich hasse halt Leute, die nicht dankbar fürs Leben sind, weil das ist eine Sickness, die mich auffrisst und das ergibt dann später Sinn, weil er halt Krebs hat. Und das ist halt die Geschichte, weil er Krebs hat, mag er es nicht, wenn andere Leute ihr Leben nicht wertschätzen und das ist es. So, das ist so als Idee ja voll gut. Ne, wenn du es nicht weiter erklärst und nicht weiter durchanalysierst und durchexerzierst, was dieser Film ja auch nicht macht, dann ist das voll die gute, simple Idee. Und dann kann ich auch gut damit leben, dass er halt Adam da reinsteckt, weil er ist apathisch, er ist faul, er verdient sein Geld damit, Leute zu fotografieren gegen ihren Willen, so als so eine Art so Privatdetektiv. Das ist jetzt keine besonders gute Erklärung, aber die passt dazu zu dem vagen Ding, was wir über Jigsaw gehört haben. Und halt je mehr das durchexerziert wird später und je mehr dieser Jigsaw-Figur, diese heilige Aura gegeben wird, diese, ja, als ob er so ein göttlicher Gesandter wäre, der als Außenstehender die Welt beurteilen kann und als das Urteil fällt über die Menschen, desto mehr fällt es halt auseinander. Und der erste Saw hat das sehr große Glück, dass er das nicht macht, sondern das erste Saw ist dieser Thriller über einen Serienkiller, den du nicht wirklich näher kennenlernst, außer sei die ganz simple Prämisse und mehr brauchst du auch eigentlich nicht.
Ja, das ist also vor allem beim ersten Mal zusehen bist du, glaube ich, noch nicht. Du bist mehr daran interessiert an diesem Mystery Plot und zu wissen, wie das Spiel dann vorangeht und da kommen dann, weil das ja auch so kleine Escape Room Elemente hat, wo ja dann auch Gordon wirft Adam dann eben das Portemonnaie rüber, wo es so, hey, hier sind so die Bilder von meiner Familie Und Adam findet dann da drin auch so ein ausgetauschtes Bild, so ein Polaroid-Foto, wo dann die Tochter und die Frau gefesselt drauf zu sehen sind, mit eben auch so einem Hinweis hinten drauf, X marks the spot. Mhm. Und er dann irgendwann auch sagt, hey, dann mach einfach mal das Licht aus, vielleicht sehen wir dann irgendwas. Und da habe ich dann auch beim Schau wieder so gesagt, also warum haben die das X denn nicht gesehen, als der Raum irgendwie das erste Mal dunkel war? Und das ist so, oh, dann wirft der Charakter genau die Frage auf, die ich habe. Und es ist so, oh ja, das muss irgendwie so eine Farbe sein, die erst einmal Licht aufnehmen muss, damit sie dann im Dunkeln danach leuchten kann. Und das heißt, du bist mental meistens eher mit diesen Dingen beschäftigt und eben zu gucken, wer ist das? Und dann hast du ja, wird über die erste Rückblende, werden eben diese beiden Detektive eingeführt. Und dann kommt ja irgendwann auch diese Rückblende, wo sie dann auf Jigsaw treffen. Da wird dann der Polizist dann auch getötet mit einer sehr, ich wünschte, da war wahrscheinlich auch das Geld nicht da, oder sie hatten Angst wegen, ich weiß nicht, Zensur oder sowas. Ich hätte das sehr gerne gesehen, wie dann wirklich einfach der Kopf von der Shotgun weggeblasen wird. Aber das ist ja sogar eine Falle, die das Saw-Spiel später übernommen hat, die darin mehrfach drin vorkommt. Mm. Das heißt, du hast da diese ganze Zeit diese verschiedenen Plot-Fäden und bist so, einerseits hast du die beiden, die in dem Spiel drin sind, dann hast du eben der Detektiv, der total irre und fanatisch halt irgendwann geworden ist und dann ja sogar zu seinem toten ehemaligen Kollegen spricht und sagt, jetzt endlich haben wir ihn, jetzt können wir ihn endlich finden und ihn rächen. Also da weißt du auch schon, der hat sich eben komplett da total reingesteigert. Und dann hast du noch die Ebene von der Familie von Dr. Gordon, die ja scheinbar vom Jigsaw-Killer festgenommen wird, wo dann auch so, ne, das ist ja ein Charakter, der am Anfang etabliert wurde, dass das einfach so ein Krankenpfleger, glaube ich, irgendwie war aus dem Krankenhaus, der wurde da kurz gezeigt. Nun hat der Film das ja auch schon so, er weist Dr. Gordon darauf hin, hey, das ist der Patient, das ist John, der ist ganz cool und der Arzt ist so, hey, mir sind doch die Patienten egal, lass das doch mal irgendwie sein, wir müssen, ich habe da keine Zeit für, ich muss ja hier die Leute irgendwie behandeln. Und das heißt, das setzt sich auch schon so fest, oh, das könnte dann der Jigsaw-Killer sein, und stellt sich aber am Ende natürlich heraus, dass er auch nur eine weitere von diesen Spielbällen da drin war und er seine eigene Aufgabe hatte, eben Dr. Gordon zu kontrollieren, und falls es erst bis 6 Uhr nicht schaffen sollte, Adam zu töten, dann muss er eben, also ich glaube, da hätte er tatsächlich die Familie irgendwie umbringen sollen, aber zumindest auf jeden Fall hinfahren, um irgendwie Dr. Gordon umzulegen. Mhm. Und dann kommt ja erst raus, dass es dann, Jigsaw irgendwie dahinter ist. Und das muss ich wirklich sagen, das baut sich ziemlich gut auf. Du hast immer in den richtigen Abständen den Wechsel zu den Polizisten oder dann später auch zu der Familie, wieder zurück zu dem zu diesem Death Game quasi in diesem abgestellten Badezimmer oder so, wo dann auch noch sie da später herausfinden, weil Adam ja einfach aus Frust was eben zur Seite wirft und das splittert etwas an der Glasscheibe ab, und dann nimmt er die auf und sieht dann, oh, die ist auf der einen Seite durchsichtig, oh, das ist wahrscheinlich irgendwie nur so ein Glas, was von der einen Seite nur spiegelt, machen das eben kaputt, sehen, dass da eine Kamera drin ist. Also du hast permanent immer wieder so den nächsten Punkt, der dich dabei hält, und ich glaube, deswegen nimmt man dann, also weil ich habe beim ersten Mal, glaube ich, vielleicht war ich auch dann einfach nur blöder Teenager oder so und habe deswegen nicht drüber nachgedacht. Aber wie sinnlos oder wie absurd diese Regeln sind, und dass das irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt, wenn du einen tatsächlichen Code oder so hättest. Ja. Das finde ich, das kommt beim ersten Mal noch gar nicht irgendwie so dran, weil du zu sehr mit dem eigentlichen Hauptplot beschäftigt bist die ganze Zeit.
1000%ig. Das Mysterium beschäftigt dich ja, und halt, ich bin ja auch sehr der Überzeugung, es gibt ja diesen Code, der so doll ist in diesem Film nicht, ne? Wir haben nur diesen einen Monolog, wo er halt so sagt, so, ja, ich mag nicht, dass Leute ihr Leben nicht wertschätzen. Aber es ist nicht so, dass der Film diesem Charakter jetzt eben diese Gottgleichheit ja irgendwie zuschreibt, was die späteren Filme ja irgendwie machen. Ne, wir sehen das nicht aus der Perspektive von Jigsaw. Wir sollen auch nicht glauben, dass er jetzt der Gute ist, der irgendwie Recht hat, wo ich ab und zu das Gefühl habe, dass die Filme schon die Perspektive von Jigsaw teilen und einnehmen in den späteren Teilen. Und aus all diesen Gründen ist es überhaupt nicht schlimm in diesem Film. Also wir machen, mache jetzt auch viel lustig über den Film, aber das soll jetzt nicht falsch darstellen, dass das nicht ein toller Film sei. Das sind alles Sachen, die erst im Nachgang entstehen. Wenn du entweder den Film durchanalysierst danach oder halt, wenn du die Folgefilme mit in deine Besprechung und deine Beachtung mit reinnimmst. Wenn du Saw für sich nimmst, dann ist das, finde ich, wirklich ein richtig guter Horror-Thriller mit einer größeren Tendenz zum Thriller als zum Horror, weil es hat ein paar Spooky-Szenen, wo man dann Leute entführt werden mit der Schweinsmaske, und es hat halt ein paar brutale Szenen mit den Fallen, aber einen absoluten Großteil des Filmes verbringst du damit, mitzurätseln, was hinter diesem Mysterium steckt, warum die zwei hier eingesperrt sind und wer sie dort eingesperrt hat. Und dann ist es ja auch so, dass die Auflösung dieses Mysteriums, dieses Rätsels so hervorragend inszeniert ist und so hervorragend erzählt ist, dass es halt von der ersten bis zur letzten Sekunde deine komplette Aufmerksamkeit auf sich zieht, und dass das Escape Room Game keinen wirklichen Sinn ergibt, dass die Regeln keinen wirklichen Sinn ergibt, das ist voll okay, weil im ersten Film kann man sich auch einfach sagen, naja, ist halt ein größten wahnsinniger, verrückter Serienkiller, das ist okay, wenn das nicht alles Sinn ergibt, weißt du? Dem wird da noch nicht diese Fehlerlosigkeit zugeschrieben, die später gemacht wird, wo er halt über 15 Jahre Pläne schmiedet, die alle wahr werden. Das kann man hier noch ganz anders interpretieren.
Ja, also das ist halt dann immer schwer zu versuchen, okay, lass den kompletten anderen Kanon, den man schon kennt, lass das einfach weg. So, versuch jetzt nur noch mal diesen ersten Film für sich zu betrachten, weil ja du wirst dann auch das mag ich auch an dem Ende vom Film, du wirst einfach so alleine gelassen damit. So, Jigsaw steht, ne, du hast das ja auch am Anfang genau richtig gesagt, dass du, das ist so dieser Money-Shot am Ende nochmal. Ja. Die ganze Story baut sich eben sehr stark auf, und du hast dann diesen Moment, wo die Zeit ist abgelaufen, und dann wird jetzt die Familie vielleicht umgebracht, dann schafft es aber noch seine Frau mit dem, ich glaube, Sepp oder so heißt der Typ.
Sepp, ganz genau.
Mit ihm zu kämpfen, dann kommt eben Danny Glovers Charakter noch hinzu, die kämpfen dann miteinander, fahren dann eben zu dem, zu diesem, ja, Warenhaus oder sonst was, wo scheinbar in den USA gibt es einfach tausende Warenhäuser, die auch immer noch, wo es immer noch Strom gibt, die du einfach irgendwie anmieten kannst. So, Jigsaw, der hat einfach 5000 Stück irgendwie davon. Keine Ahnung, wo man die irgendwie
herbekommt. Das ist doch eine alte, ist das nicht diese alte Meatpacking Facility? Das wird in Saw 3 erklärt. Ich glaube, das ist eine alte, genau, die er gekauft hat. Der Mann besitzt unglaublich viele Immobilien, wie in den Folgefilmen dann immer weiter absurd erzählt wird.
Ja, das ist, es gibt auch einen Shot von außen in irgendeiner Rückblende, das ist das Gebäude aus, dieser Außenshot, den es gibt bei Always Sunny vom Pub. Das ist das gleiche Gebäude, was da an einer Stelle gezeigt wird sogar.
Wirklich?
so ein altes. Ja.
Was?
Alter. Ich habe das gestern noch mal extra, weil ich habe das so gesehen. Ich war so, hey, das war doch gerade Paddy's Pub, was sie da irgendwie von außen gezeigt haben.
Bist du dir sicher? Ist das confirmed?
Ich habe sowohl einen Shot aus Always Sunny als auch diesen einen Shot aus Saw noch mal gegeneinander gehalten. Und das ist an einer Stelle. Das ist nur für eine kurze Einstellung. Wird mal. Ich weiß nicht. Das ist ob das irgendwo auch B-Roll-Material oder sowas, was sie gefunden haben. Das ist so ein fotografiertes Bild, was zwischendurch gezeigt wird. Das ist der Außenbereich, der bei Always Sunny genutzt wird. Ja, es ist halt absurd, dass alles besitzt oder so, und was es da in den USA immer für irgendwelche Katakomben noch gibt, die voller Strom sind und da benutzt werden können. Aber jedenfalls, darauf spitzt es sich dann eben zu, und dann denkst du, oh, das ist jetzt eben dieser Moment mit dem Jigsaw-Killer, und dann kommt der rein. Gordon hat sich ja schon der hat sich ja in so Rage geredet, weil irgendwie seine Frau am Telefon und sein Kind, und er glaubt, die werden gerade erschossen, kriegt halt so einen kompletten Mental Breakdown und sägt sich dann, und das ist, das muss ich sagen, das macht der Film zumindest ganz gut, weil auch in späteren Teilen machen Leute halt dann die absurdesten Fallen, obwohl sie eigentlich noch bei klarem Bewusstsein sind. So, wo du denkst, keine, also das ist so, erschieß mich einfach lieber. So, who gives a shit, ich säg mir jetzt nicht irgendwie selber mein Bein ab oder so oder grab irgendwie in meinem eigenen Hirn rum mit irgendeiner Säure oder so einem Scheiß. So hier ist es halt wirklich, er arbeitet sich so in Rage, dass er eigentlich manisch gar nicht mehr da ist und dich dann eben anfängt, dieses Bein abzusägen und ja. Klettert so ganz knapp noch zu der Pistole hin. Die Kugel, die er am Anfang bekommen hat, auch in seinem Paket, steckt er eben rein, schießt Adam in die Schulter und dann kurz bevor er dann selber von diesem Sepp dann erledigt wird, dann schafft es eben nochmal, Adam eben auch zu Bewusstsein zu kommen und zerschlägt ihn mit diesem, ich weiß gar nicht, von dem Wasserkasten, dieser Beschwerungsdeckel, schlägt ihn damit einfach zusammen. Ja. Und du denkst, ja. Okay, das war es jetzt. Das ist jetzt irgendwie das Finale. Gordon hat es geschafft. Er kann dann eben rausgehen, versucht irgendwie Hilfe zu finden oder so. Ja, Adam muss jetzt einfach hier warten und du denkst, jetzt kommt irgendwie so eine Szene, wo nachher die Polizei angefahren kommt oder so. Und dann hast du schon diese Kameraeinstellung. Dann ist schon, warum ist das Bild neben Adam so leer? Warum ist er gerade nicht im Fokus? Und dann steigt, wie von den Toten auferstanden, einfach dann Jigsaw, so in diesem Moment den Charakter, wo du die ganze Zeit dachtest, da ist irgend so ein Typ, der liegt halt tot in der Mitte, der hatte irgendwie auch sein, keine Ahnung, sein Spiel war es irgendwie, vergiftet zu sein und sich dann eben selbst zu erschießen. Das ist sein Spiel, was er irgendwie hatte. Und steht dann einfach auf und dann wird auch erstmal nichts gesagt. So, es ist nicht, dass Adam dann dasteht und so, oh mein Gott, wer bist du und blablabla, sondern du siehst einfach nur diesen Horror in dem Gesicht an, was ja auch so ein bisschen dann diesen Holy Shit-Moment bei den Zuschauern, ne? Du willst es erstmal ja auf dich wirken lassen. Keiner sagt erstmal was, weil du das gerade verarbeiten musst. Du siehst es und dann erklärt er ihm einfach nur kurz auch dieses, hey, der Schlüssel ist übrigens da in der Badewanne. Und geht dann raus mit dem Game Over. Du hast diesen richtig gute Lighting hinter ihm. Die Tür geht zu. Du hast noch den Schrei von Adam. Und dann ist der Film einfach vorbei. Und du bist dann und ich weiß noch, ich saß dann da. Und dann lässt der, du hast keine andere Resolution. Du hast nicht nochmal eine After-Credit-Scene. Du hast nichts, womit du das Ganze nochmal so ein bisschen runterkommen und verarbeiten kannst. Sondern du sitzt dann da alleine oder beziehungsweise damals im Kino vor den Credits und musst da erstmal drauf klarkommen. So, der Film hat dir einfach so komplett am Ende nochmal alles rumgedreht und die ganzen Gedanken rasen dir durch den Schädel, während halt Jigsaw literally die Tür vor dir zugemacht hat und verschlossen. Und zum damaligen Zeitpunkt war das doch das Einzige, was du hattest. Du hattest keine Lore, keine späteren Dinger, die irgendwie noch kommen, so was ist mit Gordon passiert, was ist da irgendwie die ganze Zeit, bla bla bla, sondern du sitzt einfach nur da und bist mit deinen ganzen Gedanken eben alleine. Und das, finde ich, macht das Ende nochmal so viel effektiver.
Also ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt gerade ja auch gesagt, dass das Schauspiel hier immer wieder nicht so toll ist. Dieser von dir erwähnte Blick von Adam beziehungsweise von Lee Whannell ist unglaublich. Das ist so hervorragend gespielt. Das gibt mir bis heute Gänsehaut. Die perfekte Musik, diese perfekte Kamerafahrt um Adams Gesicht, das, wie es inszeniert ist, ne, dass Adam diesen absoluten Schock im Gesicht hat und von sich aus nach rechts guckt, aber wir noch nicht sehen, was er sieht, ne? Wir sehen nur Adams Gesicht, wie er irgendwas aus seinem Augenwinkel bemerkt und nach rechts guckt, und dann dreht sich die Kamera weiter und auch wir sehen dann den ja fast schon wie so ein Käfer sich hoch stemmenden Jigsaw. Das transportiert mit der Musik, mit der Kamera, mit dem Bild und dem Schauspiel so unglaublich viel, dass der Twist ist geil, aber die Inszenierung hebt das wirklich auf eine All-Time-Favorite-Ebene. Das ist unerreicht, würde ich fast sagen, und hebt diesen Film allein für mich von ein echt guter Film zu, das ist einer der besseren so Thriller-Filme, die ich gesehen habe. Da stehe ich wirklich zu. Also ich habe Saw jetzt echt oft schon geguckt und je öfter ich ihn gucke, desto mehr fallen mir auch dann Sachen auf, und ich finde auch jetzt bei meinem Rewatch war es so, dass die Szenen außerhalb des Raumes, die Flashback-Szenen, dann immer mal wieder, da fällt dann auf, dass das Budget nicht so hoch ist, da fällt auf, dass das Schauspiel nicht immer so gut ist, aber der Kern dieses Filmes funktioniert so toll und das wird durch diese Reveal-Szene am Ende, finde ich, ganz hervorragend gezeigt.
Ja, die genau, du hast die Musik noch genannt, das hatte ich ganz vergessen, weil das
ja Selbsttheme, holy shit.
Ja, und der das ist ja, es ist ja nicht so, dass der Film das auch permanent so zwischendurch benutzt die ganze Zeit, sondern sich da ja wirklich zurückhält und dann am Ende das so richtig aufbauen lässt. Und das ist ja wirklich so ein fantastisches, so eine fantastische Musik wirklich. Also wie sich das dann hochspielt bis zu diesem finalen Zuziehen, richtige Gänsehaut. Und ich glaube, das ist dann auch, das bleibt ja auch dann mit der Musik so ein bisschen verankert, dass jedes Mal, das machen ja auch die Filme dann danach, dass so, okay, hier ist diese große Revelation und dann wird die Musik gespielt. Und ich glaube, die Musik macht dann auch in den späteren Teilen einfach sehr, sehr viel Arbeit, weil automatisch diese ganzen Gefühle von dem ersten Saw immer noch mitschwingen irgendwo. Dass das dich so mittreiben lässt. Also ich würde sagen, das ist für mich wirklich auch so auf einer Ebene auch wie das Halloween-Theme von John Carpenter. Also wirklich so unfassbar ikonisch einfach nur.
Ikonischer wird's nicht. Also
sowas kriegen wir heutzutage einfach gar nicht mehr, so eine Musik in Filmen.
Komponist Charlie Clauser heißt er. Der hat auch nicht viel gemacht dann außer, also er hat eine große Discography und hat dann vor allen Dingen auch mit den ganz vielen Bands, er hat mit den Nine Inch Nails ganz viel gemacht. Er hat mit Rob Zombie ganz viel gemacht und mit einfach generell vielen KünstlerInnen. Aber wenn wir über Soundtracks sprechen, ist tatsächlich hat er vor allen Dingen halt an Saw, und zwar an allen Saw-Filmen gearbeitet, sogar inklusive Spiral, war er immer beteiligt und ansonsten nicht so wahnsinnig viel. Lustigerweise hat er auch an drei Spielen in seiner Zeit gearbeitet, nicht als einziger Komponist, aber unter anderem, er hat einen Song für ein Wrestling-Spiel auf der PlayStation 1 beigetragen, aber er war auch einer der Composer für Singularity und für Evolve, was extrem random, aber irgendwie auch lustig ist.
Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, das ergibt so viel Sinn, dass der auch mit Nine Inch Nails zusammengearbeitet hat, weil du hast zwischendrin irgendwo mal so einen Song, wo ich gedacht habe, so, da hättest du auch einfach, das klingt wie so ein nachgemachter Nine Inch Nails Track, der gerade gespielt wird. So als ob jeden Moment irgendwie Trent Reznor gleich in den Raum reinkommt und damit anfängt. Das ergibt echt viel
ja,
Sinn.
Ja, passt ja auch sehr zu der Mood.
Ja, also total. Also die ganze Ästhetik auch davon, dieses so heruntergekommene, das könnte irgendwo auch ein Background aus einem Downward Spiral Video oder so sein.
Also das muss man wirklich sagen, dieser eine Track ist an seiner, also der ist so ikonisch, dass es eigentlich nicht zu überbieten und immer, egal in welchem Saw-Film der vorkommt, wenn der losgeht, ne, dann stehe ich. Also auch jetzt bei Saw 10, als ich da im Kino war vor einigen Monaten, als dieser Song, und auch in so einer ganz langen, geilen Version lief der in Saw 10, fand ich, da bin ich halb am Dancen, wirklich, im Sitz. Also alle, auch ich und Lucy, wir sitzen da nebeneinander im Kinosessel und sind im Grunde nur am Abviben, weil dieser Song einfach so geil ist und den könntest du jederzeit anwerfen und ich bin drin. Ich bin in der Mut drin. Das ist ganz, ganz, ganz hervorragend.
Ja, wirklich, stand up for the National Anthem. Also das ist
ja, also wenn ihr reinhören wollt, ist es Sepps Theme, nennt sich das. Also halt das Reveal von Sepp, der dann eben revealed wird als nicht der Killer. Was ja übrigens auch Quatsch ist, ne? Weil was war Sepps Game? Sepps Game war, er hat ein tödliches Gift injiziert bekommen und er muss eine Familie töten, wenn jemand was nicht macht. Das ist sein Game. Ah ja, dann wird er sein Leben danach ja auch sehr wertschätzen.
Aber ich finde das auch ganz clever, dass du dadurch, weil du siehst ja am wenn du dann Jigsaw selber siehst, zum Beispiel auch in dieser Rückblende, da hast du ja auch dann dieses Husten oder so, und dass bei Sepp das Husten erklärt wird, weil er eben dieses Gift auch verabreicht bekommen hat. So, also wir machen uns gerade über so die interne Logik von Jigsaw oder so und was seine Spielchen sind und so lustig. Ich meine, das kann ja auch dann absichtlich irgendwie sein, dass du dann sagst, okay, das ist Teil des Charakters, dass es keinen Sinn ergibt, weil der ist halt ein durchgedrehter Serienmörder und wie du schon mehrfach gesagt hast, erst später haben sie ihn zu so einer Rache-Gottfigur irgendwie gemacht. Aber innerhalb vom Skript, so wie das dann Punkt zu Punkt zu Punkt und so alles übergeht, da wird schon sehr drauf geachtet, dass es logisch ist, dass es verständlich ist und ich meine, das brauchst du auch für so einen Twist. Damit so ein Twist gut funktioniert, musst du auch sofort dahinter steigen können, so dass wenn dieser Reveal kommt, dann musst du auch so, oh ja, oh mein Gott, und dann werden so ein paar Szenen noch eingeblendet und du bist so, oh stimmt, oh fuck, das war der Typ, der in dem Krankenhaus gezeigt wurde, holy shit, what the fuck. Ja. So, das ansonsten stehst du da wie in so einem David Cage Game und bist so, das war der Origami Killer, ja, du hast mich vorher angelogen, du Mistratte, okay.
Ja. Also ich kann Ihnen da nur zustimmen, das ist richtig klasse. Und das ist halt so das Fazit, was ich auch habe bei dem Film. Der Film hat viele Schwächen, die durch Rewatches verstärkt werden, die einfach mehr auffallen. Aber beim ersten Gucken bist du so mit dem Kern des Filmes beschäftigt. Und der Kern des Filmes ist unglaublich gut. Der ist unglaublich gut. Und solange dieser Kern des Filmes, die Mut, die Atmosphäre, was das Gleiche ist, der Twist, aber auch die Inszenierung, solange du dich auf diese Kernpunkte fokussieren kannst und die Geschichte natürlich, ist das ja die Hauptsache. Und der erste Watch ist da ja mit Abstand der wichtigste. Dass dann halt diese ganzen Sachen, die einfach in der Produktion und den Produktionsumständen begründet sind, die dann so ein bisschen hinten wegfallen bei den Rewatches, das finde ich komplett okay. Und ich bin dem Film auch sehr, sehr dankbar dafür, dass er halt zwei Leuten, die eine Karriere ermöglicht hat, die ich bis heute sehr, sehr gerne mag, was ich mal kurz auch erwähnen will, dass halt James Wan ist einer meiner Lieblingsregisseure, Punkt. Überhaupt. Ich finde, ich habe jetzt seinen Aquaman, seinen zweiten Teil nicht gesehen, nicht so viel Interesse dran. Aber sein erster Aquaman-Film ist einer meiner liebsten Comicbuchfilme, einfach nur wegen der Inszenierung, weil er unglaubliche Kampfszenen und Regieführung in diesen Kampfszenen hat. Und sein Film, jetzt habe ich den Namen einfach spontan vergessen, Malignant. Malignant, da hat James Wan Regie geführt und war auch Autor, ist straight up einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre, weil der Mann einfach komplett visionär ist und verrückt ist und kompromisslos ist in seiner Umsetzung. Und dass jemand wie er einen Status erreicht hat, dass er einfach machen kann, was er will, das finde ich voll schön zu sehen. Auch wenn er jetzt dann mit dem zweiten Aquaman-Film irgendwie was gemacht hat, was ich jetzt nicht gucken muss. Aber insgesamt bin ich voll froh, dass er so eine Karriere hat. Und das Gleiche will ich auch zu Lee Whannell sagen, der ebenfalls als Autor tätig geblieben ist. Und nicht ebenfalls, dass der als Autor tätig geblieben ist. Und ja auch einmal, wenn ich mich richtig erinnere, Regie geführt hat in Upgrade, was ebenfalls ein hervorragender Film ist, was so in die Sci-Fi-Richtung geht. Da hat Lee Whannell Regie geführt und es geschrieben. Und das heißt ebenfalls unglaubliche Regie immer wieder. Und ist ebenfalls ein Film, den ich super gerne mag. Also finde ich ganz, ganz toll.
Die Szene, wo er bei Upgrade aufsteht vom Boden, das ist
so
das
geil.
Ist der fucking
so
Money-Shot.
Geil.
Und die Kamera in diesem gleichen 45-Grad-Winkel dann eben auch so aufsteht. Das ist super. Was ich auch mal gucken wollte, was er tatsächlich danach gemacht hat, ist The Invisible Man. Den hat er
ja,
auch.
Ja, den habe ich gesehen, der ist auch super.
Das ist nämlich das Gleiche, hat er auch geschrieben und Direktion geführt. Weil das war einfach nur, dass ich gesehen habe, oh, das ist ein Film mit Elizabeth Moss in der Hauptrolle von Mad Men und Handmaid's Tale. Den müsste ich eigentlich mal sehen. Aber wenn du sagst, dass der auch gut ist, dann muss ich mir den, glaube ich, mal auf die Watchliste packen.
Er kann jetzt nicht mit Upgrade mithalten, wie ich finde. Dafür ist er ein bisschen zu traditionell dann doch in seinem Dasein. Aber ist ein cooler und unterhaltsamer Film, wo ich froh bin, dass ich ihn geguckt habe, auf jeden Fall. Und das finde ich halt einfach schön, weil ne, die machen jetzt, ja, sie haben dann auch ne, The Conjuring und The Nun und da ist dieser ganz traditionelle Horror, diese Franchises sind daraus auch entstanden. Die beiden haben ja wirklich unglaublich erfolgreiche Karrieren jetzt schon hinter sich und sind noch nicht so alt. Ich finde halt toll, dass sie sich auch so darüber hinaus so Sachen trauen, ne? Dass sie nicht nur das ganz traditionelle Horror aus Saw entstehend machen, sondern man merkt, das sind einfach kreative Köpfe am Werk und auch unabhängig vom Genre wissen die, was sie tun.
Ja, also ich glaube, das hilft auch, dass du jetzt einfach, die kriegen Weißt du, das ist so wie wahrscheinlich wie John Carpenter das immer erzählt, so oh, alle paar Jahre, da mache ich einfach die Hand auf und dann fällt so ein Halloween-Check in meine Hand und dann sage ich, ja, mach gerne den nächsten Teil, vollkommen okay, und dann spiele ich einfach Xbox und rauche Gras oder mache Musik mit meinem Sohn, und wahrscheinlich genauso fällt denen das Geld dann eben rein und die können dann auch so ein bisschen den Einfluss, den sie ja, ich meine, die an den anderen Serien, in denen sie ja ebenfalls gearbeitet haben, so das ist ja auch das ja dann geteilt mit Insidious und Conjuring, das sind ja auch noch, ich meine, die mag ich persönlich nicht. Das Einzige, was ich daran mag, ist Patrick Wilson. Das ist das Einzige, was ich an den Film mag, weil der halt wirklich ein fantastischer Schauspieler ist. Aber ich kann das trotzdem respektieren, dass man das dann auch so noch weitere erfolgreiche Horror-Franchises dann aufbaut. Und James Wan wohl wirklich mittlerweile dazu übergegangen ist, einfach wahnwitzige Filme zu machen. Also, dass ich da, mir ist vollkommen egal mittlerweile, worum es in seinen Filmen geht. Ich gucke die einfach nur, weil ich weiß, da wird mir irgendwie absurdes Spektakel geboten. Ich meine, das war der 7. Der hat irgendwie Fast and Furious auch directed, ne?
Ja, der Saw 7, genau. Saw 7. Fast and Furious 7, genau.
Genau, Furious 7 war das, glaube ich, im Original. Mhm. So, und das ist einfach, so, da weiß ich dann, ich krieg irgendein absurdes Spektakel geboten. Und ja, Aquaman ist auch, wenn du den ernst nimmst oder so für die Handlung oder sowas, vollkommen falsch.
Ja, sure.
Das ist eine hervorragende Action-Komödie, einfach nur von der Absurdität, die da geboten wird. Da bin ich auch dann, das ist auch dann, wo dann, wie du bei Saw dann wahrscheinlich im Kino aufstehst und klatschen musst oder so, einfach weil sowas Absurdes gerade passiert.
Alter, diese Dachverfolgungsjagd, dieser One-Shot in Aquaman, fucking unglaublich. Das ist eine der besten Action-Sequenzen, die ich je gesehen habe.
Ich hoffe, er darf noch mal mit, weil, ja, das ist jetzt halt so ein bisschen dieses, wer interessiert sich jetzt noch für den zweiten Aquaman, nachdem wir einfach wissen, es wird jetzt sowieso gerebootet mit dem James Gunn DC-Universe. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn er dann auch noch mal unter diesem James-Gunn-Schirm-Umbrella irgendwie was machen könnte. Weil ich meine, der ist, glaube ich, Mitte 40 oder so. Der hat, glaube ich, noch einiges an Film in sich, habe ich das Gefühl.
Auf jeden Fall. Ich glaube, ich will auch, dass er diese Mainstream-Filme weitermacht, weil das ist halt offensichtlich das, was er macht. Er macht quasi One for Them, One for Me, ne? Und er macht dann dieses Aquaman, was halt One for Them ist, also für großen Studios, und dadurch, dass dann Aquaman erfolgreich ist, darf er halt Malignant machen und bekommt da halt 30 bis 40 Millionen Dollar für einen Film, der niemals mehr als $500,000 kosten dürfte, weil der die dümmste Scheiße ist, die du dir je vorstellen konntest, und da ist dann so unglaublich viel Produktionswert drin, dass es einfach so etwas gar nicht geben kann, dass so etwas mit so viel Budget und so viel Produktionswerten ausgestattet wird und dann einem so unglaublich talentierten Regisseur. Deswegen hoffe ich, dass er das so weitermacht. Ich hoffe, jetzt halt nach Aquaman kommt dann wieder irgendwas Malignantiges, was die absolut wildeste Scheiße, die du je gesehen hast, und dann macht er wieder einen Superheldenfilm oder so und dann macht er wieder was Verrücktes. Das ist genau das, was ich liebe.
Ja, ich glaube, Malignant hat doppelt so viel Budget wie der teuerste Saw-Film oder so gehabt oder noch mehr. Hat auch, glaube ich, sein Geld nicht so ganz eingespielt, aber das ist dann ja genau das. Ich wünschte, die Spieleindustrie könnte mehr so sein. Weil da gibt es irgendwie nicht dieses One for you, one for me, da gibt es einfach nur one for me die ganze Zeit.
Ja, das stimmt.
So, hey, hier, du hast jetzt einfach unser erfolgreiches Call of Duty oder so gemacht und jetzt darfst du gerne dein, ich meine, das hatte Japan zumindest, da gibt's das ja so ein bisschen, ne, du hast ja bei Nier Automata war ja auch so ein bisschen, Yosuke Saito ist, oh, ich bin erfolgreicher Produzent von Dragon Quest, jetzt darf ich auch mal ein anderes Projekt irgendwie anleiten hier, ich möchte jetzt mit Yoko Taro wieder was zusammen machen, oder damals Shu Takumi, der nach dem Erfolg von Dino Crisis 2 Ace Attorney machen durfte, so, das, weil dann finde ich es wieder, es ist nicht das optimale Setup, aber solange du halt in dieser kapitalistischen Branche irgendwie dann arbeiten musst, solange du halt das Geld brauchst für deine Projekte, dann zumindest so, weißt du, dass dann Leute, nicht jeder kann irgendwie Kojima sein, der das Geld für seine verrückten Projekte in den Arsch geblasen bekommt, was ich auch liebe. Aber das ist halt die absolute Ausnahme und dann irgendwie lieber so. Aber ja, ich merke, wir schweifen schon in die in die, mhm, die andere Richtung. Aber ich finde es trotzdem interessant, zumal, weil es sind eben die einzigen, ich meine, Lee Whannell hat noch den zweiten und dritten Teil, glaube ich, mitgeschrieben. Oder zumindest das Screenplay
Ich glaube, den dritten. Der zweite Teil war ja ein anderer Film. Das war ein Skript von Darren Lynn Bousman. Das ein anderer Film straight up war und dann war Saw so unglaublich erfolgreich, dass sie ihn engagiert haben, den Darren Lynn Bousman, und ihm gesagt haben quasi, hey, können wir das gemeinsam mit Lee Whannell, da war er dann halt mit involviert, quasi in einen Saw-Film umschreiben. Aber es war jetzt keine, ne, es war jetzt nicht im Kern als Saw-Film gedacht, aber Lee Whannell war dann trotzdem quasi beim Re-Edit des Skriptes involviert, und dann Saw 3 war dann tatsächlich wieder von ihm und von ihnen. Also da sind die einzigen beiden Autoren.
Ah, okay, das heißt, er hatte beim zweiten einfach so Writing Credits, so noch dieses.
Ganz genau, ja, genau. Okay, ich fix das, ich mach mal so, dass das irgendwie da reinpasst. Aber bei Saw 3 sind die einzigen Writer Lee Whannell und James Wan. Und das ist ja auch ein First, ne? Und ich glaube, James Wan ist bei keinem anderen Film als Autor gelistet. Oder beim ersten vielleicht? Ist er als? Doch, beim ersten auch.
Also er ist Story-by, ist es, glaube ich, bei ihm.
Genau.
Dass er halt mit das genau. Konzept, und es gab ja ursprünglich auch noch so einen kleinen Kurzfilm, den die gemacht haben, um eben die das so ein bisschen zu testen und nochmal was Gelder zu kriegen. Aber ansonsten ist auch James Wan eigentlich nur Executive Producer. Also quasi, du kriegst halt einen Check. Das ist, da ist nicht
ganz
Executive
genau.
Producer, du machst da tatsächlich irgendwas. Das ist einfach so ein Ding, damit du halt ein bisschen Geld bekommst und dann auf irgendeinem Filmposter noch irgendwo draufstehen kannst oder so. Aber ich find's trotzdem interessant, dann zumindest deswegen nochmal hier so ein bisschen drauf hinzuweisen, was die Leute, die eben auch das Franchise erfunden haben, dann später gemacht haben, weil ja, wie du schon am Anfang sagtest, das ist dann halt mehr so ein Produzenten-Franchise irgendwann geworden.
Okay, du, dann würde ich dann noch gerne darauf hinweisen, dass wenn ihr jetzt weiterhören wollt und hören wollt, was wir zu dem zweiten Teil sagen, der dann eigentlich gar kein Saw-Film mal sein sollte und dann ein Saw-Film wurde, dann könnt ihr das ja jetzt machen. Dann könnt ihr mal bei uns in den Supporter-Feeds gucken oder beziehungsweise auf Patreon und bei uns auch auf Steady. Habt ihr nur ein Patreon oder nur ein Steady? Wie war es nochmal?
Wir haben nur ein Steady. Ne? Also das heißt, falls ihr das dann, Steady, genau. Wenn ihr das gerade bei Hooked im Feed hören solltet, dann geht gerne eben bei euren entweder Patreon-Seiten oder eben bei Steady vorbei. Und die sind auch alle in den jeweiligen Shownotes auf jeden Fall gelistet. Und wenn ihr das Ganze bei Inkribben hört und uns da unterstützen möchtet, dann könnt ihr da ebenfalls auf unseren Steady eben draufgehen. Am besten einfach beide gleichzeitig unterstützen, weil natürlich gibt es jetzt neben diesem gemeinsamen Projekt auch noch sehr, sehr viele weitere Inhalte, die wir da drauf bieten. Bei uns jetzt in dem Fall könnt ihr zum Beispiel dann Zugriff auf das komplette Pen and Paper, was wir gemacht haben. Da gibt es dann auch falls jetzt Leute das gerade bei Hook generell hören, kommt einfach mal gerne bei Inkribben vorbei. Wir besprechen alle zwei Wochen aktuelle und eben auch Klassiker-Horror-Titel. Wir haben aber auch so ein Horror-Pen-Paper im Stil von Resident Evil gemacht, Dead Contagion, und da gibt es dann eben auch für unterstützende Leute auf Steady die komplette Episode. Und das Gleiche gilt natürlich auch für alle Leute, die jetzt hier bei Inkribben hören sollten und aus irgendeinem Grund noch nicht irgendwie Hook kennen sollten, dass ihr da auch auf jeden Fall bei den beiden vorbeischauen solltet. Und ihr habt ja auch einen riesigen Katalog, also allein an zusätzlichen Podcast-Episoden. Ich habe gerade, was war das, letzte Woche habe ich, also zumindest jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, so letzte Woche habe ich euren Talk zu dem JRPG-Genre gehört, den fand ich sehr großartig. Aber da kannst du, glaube ich, auch gerade mal ein bisschen was drüber erzählen.
Ja, genau. Bei uns ist es, also wir machen auch ab und zu Videos, die exklusiv sind. Es gibt zum Beispiel noch meine Reihe zu Kingdom Hearts, wo ich versuche zu durchanalysieren, haben wir jetzt ein paar Mal erwähnt, was eigentlich die Geschichte von Kingdom Hearts ist. Und das sind drei Teile. Und der dritte Teil ist bis heute exklusiv, nur für die Leute, die halt uns mit 5 € bzw. Dollar auf Patreon und Steady supporten. Und auf regelmäßiger Basis kommt alle zwei Wochen ein neuer Folge Hooked on Topic, wo wir uns halt mit einem speziellen Thema, wie wie zum Beispiel dem JRPG-Genre befassen. Der hat mittlerweile über 150 Folgen. Könnt ihr also auf eine riesige Bibliothek zurückgreifen mit euren 5 Dollar bzw. Euro dann. Und zusätzlich kommt zum Beispiel auch als Beispiel in den nächsten Wochen dann unser Spiel des Jahres Videoreihe, wo du da ja auch mit dabei bist. Da machen wir für Supporter dann noch eine Top 40 danach. Ne? Also in der großen Reihe für alle besprechen wir die Top 20 und für die SupporterInnen gehen wir danach dann mal auf die komplette Liste und gucken uns an, was auf den hinteren Plätzen ist und sprechen da ein bisschen drüber. Da gibt's also immer mal wieder verschiedene Sachen und halt als Konstante den Hooked on Topic Cast.
Genau, also das heißt, da lohnt es sich auf jeden Fall an beider Stelle mal vorbeizuschauen, falls ihr jeweils jetzt nur den einen Cast dann eben kennen solltet. Und anssten, also alle Leute, die jetzt entweder schon bereits den Support leisten oder sich dann eben gerade dazu entscheiden, das mal auch einfach nur auszuprobieren, ist ja immer möglich, auch einfach mal für einen Monat oder so probeweise da sich das Ganze eben anzusehen. Die sehen wir dann oder hören wir, beziehungsweise ihr hört uns dann könnt dann schon gleich die Ramblings zum zweiten Saw hören. Und ansonsten würden wir uns, glaube ich, dann gerne bei allen verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank eben auch, Robin, dass du dir ja dann dich auch zu diesem Projekt hast begeistern lassen. Ich meine, die meiste Arbeit steht uns ja jetzt zu diesem Zeitpunkt dann eben auch noch bevor. Und da sind dann auch sehr viele Filme noch dabei, bei denen es dann schwerer wird, die großen positiven Aspekte zu finden.
Genau, das wird eine spannende Reise. Auch vielen Dank für die Einladung oder beziehungsweise für die Idee, die du an mich rangetragen hast. Da werden wir viel Spaß in den folgenden Wochen und Monaten mit haben.
Alles klar, gut. Dann würde ich mal sagen, das wäre soweit gewesen. Wie gesagt, die zweite Folge ist in den exklusiven Feeds bereits enthalten. Und ansonsten noch einen schönen Tag und sägt euch bitte nicht die Beine ab. Bis dann. Tschüss.
Tschüssi.